Hallo, liebe Peter-Shaw-Gruppe und Pfiatti, ihr tollen Burschen. Seid gegrüßt beim 3-Fragezeichen-Bücher-Podcast, das Geheimnis der Bücher. Hallo, Jenny.
Hallo, Katrin. Wieder mal ein wunderbarer Einstieg. Schön. Wie gesagt, ich sag's ja jedes Mal, ist für mich jetzt immer die Überraschung, was du rausgepickt hast. Aber finde ich super. Dolle Burschen. Und die Peter-Shaw-Gruppe finde ich auch wunderbar. Sehr schön.
Ich bin auf jeden Fall in der
Peter-Shaw-Gruppe. Genau, du bist in der Peter-Shaw-Gruppe, sowieso. Ja, ich hätte vielleicht noch lieber Astloch-Liebhaber hätte ich noch eingeworfen.
Ich liebe Astlöcher sehr gut. Astlöcher. Und ich hatte noch ein drittes. Was war das denn? Schlaubären.
Oh, Schlaubären,
Kam auch an einer Stelle vor im Buch.
Genau.
Und mega. Dann dachte ich so, irgendwie ist auch niedlich.
Ist auch süß. Ja. Ist nicht so der Schlaubi-Schlumpf, sondern es ist der Schlaubär. Das war ja früher mein Spitzname von meinen Schwestern an mich, Schlaubi-Schlumpf. Und ja, ich trug auch eine Brille. Und ja, ich war so ein Klugscheißer-Kind, furchtbar. Also, wenn ich mich jetzt erleben würde als Kind, würde ich mich nicht mögen.
Ich glaube, ich mich auch nicht. Ich bin mal gespannt. Ich bin heute Abend mit alten Klassenkameradinnen zum Essen verabredet. Mal gucken, was da so wieder an die Oberfläche kommt. Aber ich wusste früher auch immer, also ich weiß heute noch vieles besser. Aber früher, ich glaube, das war schon irgendwie, das musste ich auch raushängen lassen. Das musste auch so aus mir rausplatzen.
Das kann man auch nicht für sich behalten, weil sonst platzt man ja. Ne? So, das muss dann einfach raus. Und ja, da hat man dann auch mal seinen Spitznamen dann einfach weg, ne?
Ist halt blöd, wenn man permanent das Gefühl hat, man ist der Schlauste im Raum.
Ja, das ist schwierig, ja.
Das ist so das Justus-Jonas-Problem, ne?
Genau, steckt in jedem ein bisschen der Justus. Nein, schön, dass wir uns wieder zusammenfinden für eine
das
tolle neue Folge für den September. Ja, wir kommen im September, ja. Also der Herbst hat Einzug erhalten, deswegen haben wir uns wahrscheinlich
auch... Ja, ich habe mir schon Pilze gekauft. Also so Deko-Pilze, weil mir war schon so pilzig. Und die sind ganz schick, so mit so einem grünen Hut. Ich weiß auch gar nicht, was für ein Material, irgendwie so eine Art Glaskram. Und und sie sind auch so groß, dass die Katzen sie komplett uninteressant finden.
Oh, klasse, sehr gut.
Ich hab noch so ein paar kleine. Mhm. Da merke ich immer so, die habe ich aber noch nicht aufgestellt, aber da merke ich immer so, da hat doch jemand wieder die Pilze umgehauen. Weil von alleine fallen die eigentlich nicht.
Nee.
Außer man hat einen Geist.
Ja, wer weiß.
Der Pilze umhaut.
Der so. Pilzumhaugeist, wer kennt ihn nicht?
Genau, nee, aber da sind wir ja schon auch echt ganz gut beim
Thema. Absolut, aber es geht schon wieder los tatsächlich jetzt so. Das Herbstfeeling und das Wetter ändert sich. Und deswegen haben wir gedacht, können wir euch auch mal eine Folge servieren. Nicht erst im Winter, sondern auch schon im Herbst, so als Vorgeschmack.
Ich hoffe ja auch auf einen sehr heißen September, nachdem ja der Juli so geht so war. Ich war gestern noch auf dem Kanal mit meinem Board, weil hier war gestern noch mal ordentlich warm. Und ich das mache ich noch weiter. Also da habe ich noch nicht eingemottet. Da ist noch nicht Herbst. Ich gucke allerdings schon nach einem schönen Herbstmantel. Ich muss ja immer früh anfangen. Ja. Genauso mit Schuhen. Man muss ja früh anfangen, sonst gibt es die Größe dann nicht mehr, wenn alle gehen. Also ich bin so zwischen Hochsommerhitze und Pilzsuppe.
Ja.
Und dann obendrauf noch unsere Folge. Also ich finde, mit unserer Folge kann man sich auch im September hervorragend abkühlen.
Absolut. Und wenn es dann nochmal richtig heiß wird, dann zieht euch unsere Folge rein. Ne? Da wird es nämlich schön kalt.
Allerdings.
Aber bevor wir zum Eingemachten kommen, gehen wir erstmal nochmal ein bisschen zurück in die Rückschau quasi zur letzten Folge, weil ich glaube, ich bin noch eine kleine Erklärung schuldig. Ne? Also wenn ihr euch jetzt die komplette Folge angehört habt und wenn ihr auch das Goodie am Ende euch reingezogen habt nach dem Abspann, muss ich jetzt, glaube ich, ein bisschen was drüber erzählen, weil dann doch einige nachgefragt haben, was es damit auf sich hatte. Und tatsächlich war es ja so, dass ich den Kristallschädel auf dem Weg nach Ungarn, während wir da ja die Autofahrt absolviert haben, das komplette Buch gelesen habe, also war dann quasi schon fertig mit Lesen. Und dann waren wir bei der Verwandtschaft, also das ist alles ungarische Verwandtschaft von meinem Mann. Und so wir halt immer hinfahren und dann haben wir an dem einen Abend schön gegrillt und ein bisschen Palinka und Bier und Wein getrunken. Und dann war ich ganz gut angeheitert und habe gedacht, ey komm, lass dir doch mal eine Seite draus vorlesen, weil die ja teilweise gut bis sehr gut Deutsch lesen können. Ne? Also weil die das früher in der Schule teilweise gelernt haben und es auch alle nur lesen können, bis auf die eine, die am besten gelesen hat, ja, das war Adri, die kann auch Deutsch recht gut sprechen, also weil die das ab und zu auch noch anwendet und mit mir auch dann ab und zu Deutsch spricht. Und der Rest kann es wirklich einfach nur lesen, hat aber überhaupt keine Ahnung, was sie da lesen teilweise, also bis auf ein paar einzelne Wörter. Und so geht es mir halt auch. Also mir kann man auch ein ungarisches Buch hinlegen, ich kann das fließend lesen, aber ich weiß nicht, was ich da lese, also nur bis auf die paar Vokabeln, die ich halt kenne. Ja. Genau, und so kam das dann, das hat sich dann irgendwie so ergeben und ich dachte, das ist eigentlich ein ganz cooler Gag und ja, schön, dass sie auch zugestimmt haben, die Vorleser, dass ich es veröffentlichen darf und ihr habt hoffentlich ein bisschen Freude dran gehabt, genau.
Respekt, also wenn ich es auch hätte auf Ungarisch lesen müssen, wäre es, da wäre, glaube ich, einfach gar nichts rausgekommen aus mir.
Ja, also das ist auch nur, weil ich dann irgendwann mich damit beschäftigt habe, okay, wie werden gewisse Buchstaben und Laute ausgesprochen, deswegen geht das, deswegen kann ich das lesen. Aber wie gesagt, also letztendlich hätte ich ja gewusst, was ich lese, wenn ich das Buch vorher hatte, aber ansonsten habe ich auch schon andere Bücher aus Ungarn gelesen, wo ich dachte so, ja, keine Ahnung, was ich da jetzt gelesen habe. Ja. Nee, war aber cool. Also fand ich sehr schön.
Dann Deutsch-Ungarisch war dann unsere, so hörte unsere letzte Episode dann auf, für den Fall, dass ihr nicht genau wusstet, was da am Schluss noch hinten dran war.
Was das auf sich hatte. Genau. Und dann haben sich auch Marius und Micha nochmal ganz, ganz lieb rückgemeldet und ja, uns sehr, sehr gelobt, worüber wir uns sehr gefreut haben, also dass sie uns sehr, sehr gerne hören und sie sich auf jeden Fall wieder auf eine neue Folge freuen und man uns einfach schön zuhören kann. Und also vielen, vielen lieben Dank. Ja, für euch machen wir das ja nun auch, ne? Also wir machen es natürlich auch für uns, weil wir da einfach Spaß dran haben. Aber genau. Wir machen das natürlich auch für euch, dass ihr auch noch was mitnehmt und umso schöner, wenn man dann so ein Feedback bekommt.
Sehr schön.
Und die Heike hat sich per E-Mail noch gemeldet gehabt.
Ja, mit der Heike bin ich ja auch noch in Kontakt, weil wir arbeiten da ja jetzt an einem Hörspiel.
Ja, geil. Machst du das Erzählerin. Jetzt, ja?
Ja, also ich hab ihr schon meine Sprachaufnahmen geschickt und jetzt ist der Ball wieder erstmal bei denen.
Ja.
Jetzt müssen die das Ganze irgendwie alles zusammenpuzzeln. Diesmal habe ich damit nichts zu tun.
Großartig.
Ich habe da nur meine Stimme geliehen als Erzählerin.
Ach, schön.
Und das hat sehr Spaß gemacht. Ich bin mal gespannt. Ich habe auch nicht, ich muss sagen, ich habe es, glaube ich, gemacht wie so eine Profisprecherin. Ich habe einfach meine Parts vorher einmal quer gelesen und dann meine Parts. Deshalb weiß ich gar nicht so hundertprozentig, worum es geht.
Oh, das ist spannend.
Und ich bin sehr gespannt aufs Endergebnis. Aber es ist auf jeden Fall, das ist richtig viel Holz. Also das wird bestimmt nachher irgendwie, wenn es fertig ausproduziert ist, bestimmt so eine ordentliche Folgenlänge.
Wow.
Von, weiß nicht, dreiviertel Stunde.
Oder musst du unbedingt dann noch Verlinkungen und so, damit man da auch hier dann drauf zugreifen kann von unserer
Fall.
Seite aus hier, dass ihr da auch den Link dann bekommt zu dem Hörspiel.
Es geht um die Halo-Klicke. Ich bin sehr gespannt. Also es spielt halt an der Schule. Es ist so ein bisschen TKKS-esque, würde ich sagen.
Stark, cool. Da bin ich schon sehr gespannt. Da höre ich auf jeden Fall auch mal rein.
Ja, und es war spannend, auch so als Erzählerin dann mal das zu machen. Ja.
Bist mal in den Mantel von Peter Passetti geschlüpft.
Ja.
Sehr geil. Finde ich
genau,
cool.
Genau, also von daher liebe Grüße auch an Heike. So, wir bleiben da dran.
Genau, sie hatte dann nur noch wegen der Schreibmaschine nochmal den Hinweis gegeben, dass dieses CC, was es heute in den E-Mails gibt, aus der Schreibmaschinenzeit kommt, nämlich Carbon Copy heißt das ausgesprochen. Und da geht es eben um den Durchschlag mittels Kohlepapier. Also das, was letztendlich ja dann dieser Durchschlag ist, ist dann jemanden ins CC setzen, also eine Kopie quasi der E-Mail an den weiterzuleiten, quasi aus der Schreibmaschinensprache. Dieses durchgeschlagene Blatt, was ja letzte Folge da den Fall so ein bisschen noch vorangetrieben hat.
Ja, alles kommt ja irgendwo her, ne? Das ist ja auch genau wie PS, was man manchmal noch irgendwo unten drunter schreibt für Postskriptum, wenn einem noch hinten was eingefallen ist.
Genau, richtig.
So, was man vorher irgendwie vergessen hat oder.
Sehr schön. Dann haben wir ja auch schön hier gerade zu dem PS, ne, Postskriptum, den schönen Lateinbezug, der uns ja auch in der Folge nochmal ein bisschen begegnet.
Sehr schön.
Sehr gut.
Da geht's dann zwar etwas tierischer zu, aber ja. Was hattest du denn für einen Drei-Fragezeichen-Moment, wenn du einen hattest?
Ich hatte keinen tatsächlich, außer die Vorbereitung des Lesen des Buchs und des Hörspielhörens.
Pass auf, ich habe einen, der ist... Also, wenn es einen Drei-Fragezeichen-Moment gibt, dann würde ich sagen, ist es der. Ich muss kurz aufstehen, ich habe was vergessen, hier hinzulegen und ich muss es mal eben holen.
Ja, ich bin gespannt. Nee, diesmal gab es für mich keinen Drei-Fragezeichen-Moment. Aber jetzt bin ich ganz gespannt, was Katrin hier aus der Kiste zaubert. Aber die Vorbereitung ist ja immer der feste Drei-Fragezeichen-Moment im Monat. Jetzt ist er wieder da.
So, das nennt man hervorragende Vorbereitung, wenn nicht alles am Platz liegt. So, und ich glaube, vielleicht ist es heute auch die letzte Folge, weil Ginny jetzt mit mir Schluss macht, wenn ich jetzt beichte, was ich für einen Drei-Fragezeichen-Moment hatte. Ich ich bin ja in der, wenn ihr euch erinnert, mein Drei-Fragezeichen-Moment der August-Folge war, dass ich in Köln war und an dem Escape Room der Drei-Fragezeichen-Dings vorbeigelaufen bin. So. Mein Drei-Fragezeichen-Moment für diese Folge ist, ich war drin.
Du warst drin, wie geil.
Ich war drin.
Oh, wie schön. Wow, und hast es geschafft. Ja. Super.
Also,
oh, welchen hast du noch
Grüße
mal
auch.
Also, ja.
Wir haben das Erbe des Geisterpiraten haben wir gemacht.
Geil.
Und ganz liebe Grüße an die Kollegen von Mission Rocky Beach, die das da alles managen und liebevoll eingerichtet haben und einen auch da durchführen. 59 Minuten, ich hatte das Gefühl, wir waren etwas über eine Stunde, aber geschenkt. Aber es ist so toll. Also es war unser Fall, das spielte wie, das war so eine alte Hafenkneipe, so von der Einrichtung. Und da trieb seit einiger Zeit ein Piratengeist sein Unwesen und hat die Gäste verscheucht. Und deshalb muss man da, wenn man da mitmacht, also Justus, Peter und Bob können nicht, weil draußen gewittert, sie sind irgendwie, das dauert ein bisschen, bis die dazustoßen können. Deshalb muss man da selber erstmal anfangen zu ermitteln, die Zeit drängt. Und das hat echt Spaß gemacht. So, oh, cool. Und die Rätsel waren machbar, aber zwischendurch stehst du halt da und da geht halt nichts vor und nichts zurück.
Ja.
Aber dann helfen die dir auch und das ist echt nett. So. Und dann kann man mal um Hilfe bitten oder die melden sich von sich aus mal so ganz um die Ecke mit so einem kleinen Hinweis, den man aber auch, also ich habe manche Sachen einfach auch beim dritten Mal nicht verstanden. Aber manche Sachen haben total schnell geklappt und bei manchen so, aber es war wirklich toll, vor allen Dingen, wenn du dann plötzlich nicht nur das liest oder das hörst, sondern du machst irgendwas und dann fällt irgendwo ein Schlüssel runter.
Ja, geil.
Oder es geht eine Tür auf.
Ja.
Das hat, ja.
War das dein erster Escape Room generell?
Nee. Sagen wir mal so, ich habe mal vor Jahren einen gemacht und der war so grottenschlecht,
okay.
Den würde ich mal gar nicht zählen. Also das, ich würde sagen, ja. Also ich bin nicht so wirklich erfahren von daher.
Aber cool, dann bist du gleich mit einem Drei-Fragezeichen-Escape Room gestartet, das ist natürlich geil.
So, und das war auch nicht mein letzter, von daher, da machen wir mal für 2026 auf jeden Fall Ausflug.
Ich wollte es gerade sagen.
Podcast-Ausflug.
Unbedingt.
Ich weiß auch schon, wohin, da müssen wir nämlich in den Schuppen gehen und zwar in das eine Abenteuer irgendwie, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, aber da haben sie mir auch schon empfohlen, wie gesagt, liebe Grüße an die Kollegen von Mission Rocky Beach, da sollten wir auf jeden Fall mal reingehen, weil da würden wir sehr viele Dinge auch wiedererkennen aus den Fällen,
weil
da sehr viele Bezüge sind.
Okay, das hört sich schon mal stark an, weil ich wollte damals mit meiner Freundin Maren, wollten wir in irgendwas mit dem Zauberer irgendwas, ich weiß gar nicht, ob sie das noch haben, also ich glaube, ich weiß nicht, ob sie auch immer die Räume mal wechseln, aber die wird es ja wahrscheinlich festgeben, ne? Und da wollten wir, das Kabinett des Zauberers wollten wir machen. Und haben es ja viermal probiert und das war immer irgendwelche höheren Mächte hatten irgendwie was dagegen. Deswegen haben wir es ja bisher auch noch nicht hingeschafft. Also wenn, dann gehe ich auf jeden Fall auch noch zweimal. Also mit dir auf alle Fälle und auch mit Maren noch. Das müssen wir unbedingt noch machen. Das steht uns noch irgendwo als Mission auf dem Tableau. Also ich bin gespannt. Nein, ich freue mich riesig. Also ich bin jetzt, na klar, auch dezent neidisch natürlich und freue mich aber umso mehr, wenn wir das dann nochmal machen. Dafür gibt's ja so viele Räume. Also deswegen ist gar nicht schlimm. Und deswegen freue ich mich eigentlich mehr. Also ich freue mich eher für dich, dass du es schon erleben durftest und dass es so Spaß gemacht hat vor allen Dingen.
Es hat mega Spaß gemacht. Und es, dieses selber machen.
Ja.
Erstmal sind wir da auch rein und haben so Lampen gekriegt. Also keine Taschenlampen, sondern so.
So Öllampen? So, aber so, also nachempfunden quasi, ne? Ja.
Genau. Und erstmal so, alles ist funzelig. Du musst erstmal gucken und denkst so, mach doch hier mal Licht an. Und ich weiß, also ich sag dir eins, eigentlich müsste ich immer eine Stirnlampe dabei haben. Immer, egal wo ich hinkomme, weil man weiß ja nie. Und wenn dann die Lampe nicht so richtig funzt, dann wird's aber schlecht. Mit ich erkenne es nicht, aber wir haben dann auch relativ schnell das richtige Licht anmachen können mit einem Rätsel.
Du müsst jetzt sehen, wie dein Bild eingefroren ist. Das ist sehr witzig. Ich hoffe, das Internet fängt
aber
sich
das
wieder
macht schon
ein bisschen.
So, also sowas jetzt macht dann natürlich
weg.
So ein Abenteuer nochmal ganz
anders.
Das
war auch sehr witzig
anders.
Eingefroren, gerade das Bild. Bist du wieder da?
Ja. Ja, du bist auch wieder da. Wir hatten kurzen Aussetzer, aber ich glaube, das war
nicht übrigens so. Sehr witzig. Ich habe gerade schon gesagt, wie du eingefroren warst, so mit so Schnütchen. Das war sehr süß. Nee, aber wir waren
schön
tatsächlich in Bielefeld, ja, gibt's wirklich, waren wir in einem ganz, ganz coolen Escape Room. Der war so ein bisschen ägyptisch angehaucht, da waren wir in so einer Grabkammer. Also das habe ich mit Mick und den Kindern gemacht. Und dann, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, so irgendwie kommt mir vor, das hätte ich schon mal erzählt, aber egal, müsst ihr euch nochmal anhören. Und da sind wir so reingekommen und dann hatten die bei Lennart gerade in der Schule Thema Ägypten und er guckt oben so an diese, da war so eine Bordüre und mit Hieroglyphen und er, okay, das und fängt an, das vorzulesen. Und dann, und da war so eine Rechenpyramide, das ist vielleicht rangestellt, die ausgerechnet und so. Und wir haben, glaube ich, 15 Minuten gebraucht und hatten schon zwei Kisten offen oder so. Und dann haben wir aber dann, danach wurden die Rätsel wirklich immer anspruchsvoller und immer schwieriger und dann ging es nochmal in einen anderen Raum. Und also wir haben es in der Zeit nicht geschafft und der Herr war auch so nett und hat uns danach noch alles gezeigt. Aber er hat auch gesagt, schaffen wir, haben bisher nur 20% geschafft auch. Dies, also es ist ein sehr, sehr schwerer Raum. Aber wir kamen erst mal rein und der sagt so, okay, er liest die Hieroglyphen vor. Okay, die haben nach 15 Minuten schon zwei Kisten auf. Da waren wir schon ganz heiße Anwärter auf, sie schaffen es definitiv, ja. Und da, dann war das so schwierig, aber auch so cool. Also wir durften ja dann alles noch nachspielen. Also er hat uns da echt noch alles gezeigt. Das war auch richtig geile Mechanismen. Und ich habe mich halt auch nicht getraut, in den Sack da so reinzufassen, wo dann auch noch sowas war und so. Also eigentlich hat meine eigene Angst davor, mich da manchmal auch dran gehindert, einfach weiterzukommen. Ja, weil ich dachte, ich mache jetzt irgendwas kaputt oder ich kann jetzt daran nicht ziehen oder so, aber hätte man durchaus machen können. Ja.
Auch das gehört ja mit dazu. Also wir mussten auch, einmal gab es so eine Geheimtür in so einem Schrank, da musste man dann auf alle vier und hinten so und irgendwo auch reingreifen und so. Ja, man weiß natürlich, dass da nichts passiert. Und mittlerweile sind die auch so, ich glaube, alles, was mal bis jetzt schiefgelaufen ist, haben sie auch vorher schon in die Eingangsbeschreibung mit eingebaut. Bitte Sachen, die nicht aufgehen, bitte nicht mit Gewalt.
Ja, genau.
Wer weiß, was die Leute teilweise, das kriege ich hier aber auf. Vorsichtig, da ist auch Elektronik dahinter. Ich bin dann auch direkt bei einer Geschichte, bin ich direkt auf irgendwelche Kisten draufgestiegen und habe mal oben geguckt. Ich so, nee, hier liegen nur irgendwelche Kabel, da ist nichts.
Ja.
Die Kisten waren für andere Dinge. Eigentlich nicht zum Draufsteigen, aber gut, sie haben mich ausgehalten. Und wahrscheinlich die uns dann also aus der Regie einfach beobachten, auch damit nichts passiert und dass sie so auch eingreifen können und so denken, so, was machten die jetzt schon wieder? Genau,
sie steckt da drauf, holt sie runter, bevor sie stürzt. Oder ausrutscht.
Aber und sich den Kopf irgendwo blöd. Nein, also es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht und hat sich sehr gelohnt.
Sehr schön. Nein, das klingt super.
Aber wie gesagt, alleine wenn nur Türen aufgehen, das, ich hatte da schon Riesenspaß, beziehungsweise...
Ja, was ist das da passiert? So? Oh, wir hatten mal einen hier in Erfurt und da war das hieß SEK irgendwas und da ging es um einen Gefängnisausbruch und dann ist dieser Gangster, den wir eigentlich da wieder suchen oder finden sollten, aus dem Schrank rausgekommen und hat uns wirklich zu Tode erschreckt und meine Nichte war mit, die war noch relativ jung. Also gerade so jung, dass du gesagt hast, okay, die darfst du mit reinnehmen, weil die Mutter dabei war. Aber eigentlich wäre sie noch nicht des Alters gewesen. Und die hat sich so schlimm erschreckt, dass die erst mal 5 Minuten geweint hat und wir kurz unterbrechen mussten. Aber ja, vollkommen zu Recht, weil das, also ich habe mich auch zu Tode erschreckt, wie der aus dem Schrank rausgestürzt ist. Ja, und du denkst, du bist allein in dem Raum, ne? Also.
Also ich würde nicht weinen, glaube ich, aber weiß ich nicht, ich würde den vielleicht aus Versehen boxen oder so.
Ich stand Gott sei Dank weit genug weg, um ihn nicht irgendwie zu treten oder zu boxen oder so, aber der Instinkt war da, ja.
Ich warte ja auch, wann ich den nächsten jemanden bei mir in der Waschküche irgendwie umhau, weil ich irgendwelche Kopfhörer, irgendwelche In-Ears drin habe und einfach nicht mitkriege, wenn jemand höflich guten Tag sagt. Ja,
genau. So. Ich habe doch nur guten Tag gesagt, wieso schlagen Sie mich mit der Faust ins Gesicht?
Ja.
Tja.
Sehr schön. So viel dazu. Okay, du machst nicht mit mir Schluss, das ist schon
mal
sehr
gut. Um Gottes Willen, niemals. Also,
nein, aber das ist auf jeden Fall mal schön Ausflug für nächstes Jahr.
Auf alle Fälle, das machen wir unbedingt.
Ich habe auch schon gesagt, wir kommen wieder. Ich hatte halt auch mein T-Shirt an.
Jawohl, sehr geil.
So, und dann haben wir kurz am Schluss noch kurz Hallo gesagt, aber wir hatten nicht so richtig viel Zeit, weil die ja auch alle da arbeiten mussten.
Die
hatten noch
andere Gruppen und so, aber es
war sehr nett. Und die kannten halt uns auch. Und,
ach, geil, cool.
Da, also nochmal, ich sag nochmal zum dritten Mal, ne?
Ja, ich muss auch.
Ihr macht das da ganz prima.
Schaut aus an Mission Rocky Beach. Ich liebe eure Montagsrätsel. Also das habe ich, glaube ich, aber auch schon mal denen geschrieben, schon vor Ewigkeiten. Die haben immer jeden Montag so ein Folgenrätsel, also wo du dann Fragen zu einer gewissen Folge hast. Und da nehme ich immer sehr gerne dran teil. Manchmal kacke ich richtig ab, aber einfach, weil ich die Folge vielleicht nicht so gut kenne und dann einfach ins Blaue hineinrate. Aber ich liebe solche Rätsel-Dinger auf Insta. Also... cool.
Aber es ist mit den Rätseln halt auch schwierig. Selbst wenn man denkt, komm, ich kenne die alle. Alleine so die Herleitung, weil ich hatte das gar nicht geplant mit dem Escape Room. Ich wurde eingeladen so oder beziehungsweise dahin gelotst. Also es war nicht meine ursprüngliche Idee. Und dann musste ich erst ein Rätsel lösen, um rauszufinden, wo es überhaupt hingeht. Ich bin so abgeschmiert. Da ging halt gar nichts. Ich war so auf dem falschen Dampfer. Und die Vicky, die das für mich gemacht hat, immer so, das ist doch offensichtlich. Warum
versteht sie es nicht? Oh, ist das die Bücher-Vicky?
Genau.
Ja, sehr geil.
Und dann hat sie mir da ein Rätsel gezaubert und nachher, also ich war halt komplett verpeilt, aber einmal falsch abgebogen. Deshalb, ich glaube, also mit mir würde so ein Rätsel, also wenn ich der vierte Detektiv wäre, das vierte Fragezeichen, ich weiß nicht, ich würde da, also entweder manchmal so einmal im Jahr so ein genialer Gedanke und dazwischen aber auch ganz viel Grütze. Mit, hä? Was? Wo? So, naja.
Ah, schön. Nein, das ist der beste Drei-Fragezeichen-Moment. Also alles andere wäre jetzt nicht annähernd so schön gewesen.
Dachte ich auch. Der gilt dann für dich so in Zukunft.
Richtig, den habe ich dann in Zukunft auch. Geil. Ich freue mich jetzt schon drauf.
Genau. Haben wir noch was? Brauchen wir noch was?
Also von meiner Seite aus nicht. Wir können eigentlich in den Fall starten.
Richtig.
Ich habe nämlich heute das weiße Grab mitgebracht.
Ja, und das ist Buch 201, also wir sind wieder relativ weit oder nah dran an jetzt. So im September 2018 ist das Buch erschienen, 201. Vorher war die 200er Folge mit dem feurigen Auge und danach gab es den Tauchgang ins Ungewisse. Das Hörspiel ist ein Jahr später erschienen als 202. Mhm. Da gab es die Höhenangst noch davor und danach auch Tauchgang ins Ungewisse.
Genau, richtig. So. Höhenangst ziemlich cool, muss ich sagen.
Höhenangst, ja, ist so ein bisschen ähnliches Setting, ne? So mit auch Berge und
genau.
So. Und es ist total lustig, weil irgendwie, ich bin mir sicher, weißes Grab wusste ich noch irgendwie ungefähr. Ich dachte, ich wüsste ziemlich genau, worum es geht. War dann während des Lesens extrem überrascht mit, echt? Oh. Und hab zwischendurch gedacht, ich vertausche es mit einem anderen Fall, hab aber nochmal geguckt, es gibt keinen anderen Fall, der halb so ist. So, also ich wusste noch was mit einer Hütte. Okay, aber da kommen wir später noch drauf, was mein Gehirn da so mit den Resterinnerungen so gemacht hat. Buchautor ist Ben Nevis.
Genau, von dem wir, wie gesagt, nicht wissen, wer es ist, ne? Das Pseudonym. Und deswegen haben wir jetzt auch gar nicht so viel drüber erzählen. Also wir hatten ja auch schon Ben Nevis-Fälle, ne? Also da
hört einfach nach, genau. Was der sonst noch oder sie. Sonst
ist
so
schon definitiv ein Er. Also das ist schon tatsächlich wirklich 100% raus. Es ist ein Mann, aber wir wissen nicht, wer. Das macht er.
Genau. Und das Buchcover hat Silvia Christoph designt.
Also das Cover, das kann was. Also wir sehen ja die Hütte und hinten die Berge und es kommt diese riesen Lawine da über die Hütte drüber, ja.
Genau, es ist genau der Moment, wo die Lawine die Hütte erreicht und man sieht die Hütte ist so eine klassische Holzhütte, wie sie auch in den Alpen stehen könnte, finde ich. Und was ganz schön ist, das ist mir auch erst beim genaueren Hingucken jetzt so aufgefallen, dass Licht in der Hütte ist und man sieht so einen schmalen Streifen Licht sowohl aus dem Fensterladen als auch zur Eingangstür. Die ist geschlossen, aber da drin scheint entweder ein Feuer zu brennen oder Lampen an und es sieht drin ganz gemütlich aus.
Ja, ich finde wirklich, sieht mega nach Feuer aus. Also diese Orange- und Gelbtöne, so als ob da richtig Feuer drin brennt. Auf jeden Fall ist es auf jeden Fall heimelig gemütlich. Und dann kommt diese große weiße Lawine. Der Kontrast, den finde ich mega. Sieht aber auch so aus, als könnte die Lawine die Hütte auch komplett gleich platt machen, ne? Also das ist ja so ein Riesending, wo man echt froh sein kann, wenn das Ding hält, ja.
Ja. Auf jeden Fall ist es drinnen bestimmt gemütlicher als draußen.
Ja.
Und eigentlich ist es ein guter Moment. Ich wüsste sonst auch bei dem Abenteuer gar nicht, was man sonst noch als Cover hätte nehmen können.
Nee. Dabei, wenn die da so Skifahren oder so, dann denkt man wieder an den Pistenteufel. Das wird ja wieder irgendwie falsche Informationen geben. Und so heißt es eben das weiße Grab. Und man kriegt gleich direkt geliefert, was es ist. Ne? Also man hat gleich die Lawine auf dem Cover, über dem Haus.
Ja.
Und man kann sich seinen Teil irgendwie auch schon denken, ne? Aber das weiß man nicht, also weißes Grab, klar, Lawine, aber für wen und was und warum? Also es ist ja schon auch sehr catchy, ne?
Ja, je länger ich drauf gucke, am Anfang habe ich gedacht, na ja gut, Lawine, Hütte, pff. Also es ist jetzt nicht mystisch oder gruselig oder so, aber natürlich ist dieser Moment, wo die Eis- und Schnee- und Geröllmassen da halt runterrauschen, muss ich mir ein bisschen länger angucken.
Ja, es macht auf jeden Fall eine gute Stimmung. Also ich habe es damals gesehen und fand es gleich geil. Und mit dem Titel noch zusammen hat mich auf jeden Fall animiert, da mal reinzuhören. Also ursprünglich habe ich ja zuerst das Hörspiel auch gehört, bevor ich das erste Mal jetzt das Buch gelesen. Ne? Also das war tatsächlich eine coole Sache.
Auf jeden Fall ikonischer, als ich erst dachte, vielleicht braucht es bei mir einen zweiten Anlauf. Sehr gut.
Sehr schön.
Dann können wir doch eigentlich in die 144 Seiten Buch einsteigen, beziehungsweise die 78 Minuten Hörspiel.
Genau. Und es geht erstmal los mit Ausgerutscht. Ausrufezeichen.
Ja, es sind viele kurze Kapitel mit Ausrufezeichen.
Mag ich. Die haben immer so eine gewisse Bedrängnis, ne? Bam! Ja. Schön.
Und wir haben wieder die Situation, die drei Fragezeichen sitzen im Auto, fahren in ein neues Abenteuer, wie zum Beispiel auch im verschollenen Piloten oder anderen Folgen, die so ähnlich anfangen, mit dem Unterschied, hier ist gerade kalt, die Straße ist verschneit, Bob fährt im Käfer.
Genau, und sie wollen irgendwie nach Clearwater Springs und da ein paar Tage im Skigebiet verbringen. Und aber wie es halt so ist, es ist kalt und glatt und es ist halt tatsächlich auch viel Schnee nochmal. Also es schneit auch, während die unterwegs sind, auch wieder Neuschnee. Und Bob kommt dann doch von der Fahrbahn ab und da wird ordentlich sich gedreht. Und es wird also im Hörspiel so richtig brenzlig. Also ich finde das gut,
ja,
wie sie das, also kommst du gleich direkt so rein. Du hörst, dass die Geräusche, dann auf einmal geht's los. Und dann, kommen sie dann irgendwo an so einem Schneehaufen zu stehen und der Käfer bleibt zum Glück nur drin stecken, ne? Also es gibt jetzt nicht irgendwie einen Zusammenstoß mit einem Fels oder ein Auto oder so.
Ja, aber es ist total dramatisch, weil das Käsesandwich von Justus hat's halt nicht geschafft.
Also es sind wenigstens auf die Nicht-Käseseite gefallen. Nein, es ist auf die Käseseite gefallen, wie immer.
Es fehlt immer auf die Käseseite.
Richtig. Armer Justus.
Aber das stimmt ja auch, also so ein Auto auf einer winterlich verschneiten oder eisglatten Straße noch zu handeln, ist eigentlich so gut wie unmöglich. Also dieses Rumgerutsche und so, da kann man nicht richtig gegenlenken, da kann man eigentlich nur die Nerven behalten.
Ja.
Vorm Gas gehen, richtig, und gucken, was der Wagen so macht. Und ich habe mich ja gleich gefragt, so, na, hatten wir denn Schneeketten und Winterreifen und so?
Nein, also das wird ja auch gleich, wird ja Bob auch gleich angezählt, warum er keine Schneeketten drauf gemacht ist. Und er hat sich auch total gewundert, dass es plötzlich, wenn sie in die Berge fahren, zum Skifahren, es nochmal steil bergauf geht im Winter.
Und es schneit.
Komisch. Ja, hätte man machen können, aber wir hatten uns ja gefragt oder wir fragen uns, ob das so einfach ist, Schneeketten aufzuziehen. Also ich weiß nicht, also ich bräuchte dann noch ein bisschen mehr Equipment. Ich meine, die haben die Schrottplatz und Peter kennt sich mit Autos aus, aber jetzt so einfach Schneeketten draufziehen?
Also erstmal muss man sie haben und dann muss man sie halt am besten vorher draufziehen. Und das ist so, die fädelt man ja so drumrum. Ich habe das schon mal gesehen, aber selber gemacht habe ich das auch noch nie. Und naja, okay. Mhm. Vielleicht ist da ja gut geräumt. Und es wird ja auch wieder geräumt, weil sie schieben ihn irgendwie, sie schieben den Wagen mit vereinten Kräften da raus.
Genau.
Und ich meine, die sind auf 2000 Höhenmetern, der Berggipfel hat 4000 Höhenmeter, aber ihnen kommt schon gleich ein Pickup entgegen mit einer Schaufel vorne. Also da wird auch schon wohl die ganze Zeit auch geräumt.
No, genau, und da sitzt eine Frau drinne, die hat noch ihren Hund dabei, den Snoopy, die lernen wir da gleich kennen. Die Frau klingt sehr sympathisch.
Ja, ne? Und sie klingt vor allem wie die Constance aus dem Superwahl. Es ist nämlich die gleiche Sprecherin, es ist Heidi Schaffrath. Und gut, diesmal nicht im Wasser, sondern im Schnee. Aber ich finde die ja ganz gut.
Einfach nur ein anderer Aggregatzustand, ne? Ist eigentlich ziemlich geil, dass sie die da genommen haben. Nee, ich finde die super. Also wo ich ja letztes Mal noch mit der Julia-Stimme beim Kristallschädel nicht ganz so zufrieden war, finde ich die super. Ich mag ihre Stimme sehr. Es klingt sehr natürlich, wie sie da so reinkommt und sagt, ach, was ist denn hier passiert? Alles okay bei euch? Ja, ja, und wo wollt ihr denn hin? Ja, wir wollen eben da im Hotel Snow Paradise unterkommen und da diese Tour machen. Sagt sie, ja, das hört sich ja super an. Warnt aber dann direkt schon vor dem Weißen Grab. Also da hören wir das gleich schon das erste Mal. Erzählt noch was von dem Tourist, von der Touristeninformation, da sollen sie wird ein Walt Duffy sie wohl bedienen, da druckst du so ein bisschen rum und sagt, ach, wer auch immer da ist, wird euch schon irgendwie Auskunft geben und wir sehen uns oder eben auch nicht, also macht's gut, ne, so.
Genau.
Und dann fährt
und
sie wieder.
Und wir haben wieder eine Frau mit einem großen Hund, schon mal, guck mal, eine Parallele zu unserem letzten Abenteuer, ja.
Genau. Und sie fahren dann erstmal weiter und dann kommt es aber noch so ein bisschen drauf, er sagt Bob dann auch, ja gut, ich war abgelenkt, ne? Also ich, und das will Peter auch gerne wissen, ja, was hat dich denn eigentlich abgelenkt? Und dann sagt er, na, ich weiß nicht, ob du das jetzt hören willst, aber ich habe da so beim Friedhof so ein schwebendes Licht gesehen. Ja.
Ja, und naja, da will Justus natürlich sofort hin, Peter nicht. Und Peter hatte auch schon, als die Frau das mit dem Grab erzählt hat, schon wieder so den Verdacht, na, sie wollen doch hier nur eine Ferienauszeit machen ohne Fall und so und jetzt weiß er auch schon, oh, Justus wird wieder drängeln. Und Bob macht, da wird er überhaupt nicht mehr diskutiert. Bob weiß schon, Justus gibt eh keine Ruhe. Deshalb fängt er direkt an zu wenden und sagt, wir fahren jetzt mal eben zum Friedhof.
Obwohl ich ja vermute, dass Bob auch echt Bock drauf hat, das herauszufinden. Weil er hat sich da ablenken lassen von dem Licht. Sagt zwar noch, ja gut, könnte auch jemand einfach mit der Taschenlampe gewesen sein. Eine ganz logische Erklärung. Aber so ein bisschen angefixt, interessiert ist er ja auch. Aber ich glaube auch, dass die auch keinen Bock haben, oder zumindest Bob keinen Bock hat, sich von Justus die ganze Zeit das anzuhören oder später noch mal los zu müssen. Jetzt sind sie einmal unterwegs, denken sie sich, komm, dann fahr ich mal schnell zu dem Friedhof hin und guck mal nach.
Ja, vielleicht ist es eine verständliche Reaktion. Ich find's trotzdem nicht in Ordnung. Jetzt hat er die schon so erzogen, trainiert, wie auch immer, dass alleine der Gedanke, wie er denken könnte, Bob in vorauseilendem Gehorsam schon mal Rückwärtsgang wenden auf schneeglatter Piste und sagt, ja gut, dann machen wir erst Friedhof, weil sonst gibt es hier eh keine Ruhe.
Richtig, reicht vollkommen aus, ja. Und dann stecken sie vielleicht noch mal im Schneehaufen, also eigentlich blöd.
Ja, und so groß kann der Hunger ja auch nicht sein, dass man erst noch diese Friedhofnummer
macht. Das stellt Justus ja gerne immer mal über sein Hungergefühl. Mhm. Also da ist ja die Neugierde immer viel, viel, viel höher angesiedelt. Genau. Und damit ist das erste Kapitel erstmal schon zu Ende. Also ziemlich cooler Auftakt. Ja, also wir haben da tatsächlich
so kurz einen kleinen
Halbunfall. Wir lernen da die Frau kennen, obwohl wir nicht wissen, wie sie heißt. Wir haben Snoopy kennengelernt und sie sind irgendeinem Geheimnis auf der Spur. Fußspuren im Schnee und zum Beispiel.
Peter wollte ja einfach nur ein paar Tage Ferien machen, irgendwie weit draußen. Er hat das auch alles organisiert. Jetzt ist auch schon der erste kleine Unterschied zwischen Hörspiel und Buch, denn Bob und Justus gehen mit Taschenlampen auf dem Friedhof gucken. Peter bleibt im Buch, beleidigt im Auto sitzen. Im Hörspiel geht er mit.
Genau. Und sie gehen dann über den Friedhof und sehen auch so ein paar Fußspuren, die da zu einem Grab führen und sehen da, dass da W. Duffy steht. Ja, es hat doch die Frau irgendwas von einem Duffy erzählt. Also der Name kam ihnen natürlich jetzt wieder bekannt vor.
Und das war auch ein frisches oder neueres
Grab. Ja, aber auch vom Todeszeitpunkt her konnten sie auch sehen, dass der erst vor kurzem verstorben ist und auch nicht sehr alt geworden ist, leider. Und auf jeden Fall finden sie halt Fußspuren, die zu irgendeiner Mauer gehen, sich dann aber wieder verlieren und aber so richtig können sie jetzt nichts Ungewöhnliches erkennen.
Nee, sie gehen zum Auto zurück und da fragt sich Justus schon, warum da nachts jemand irgendwie eine Leiche ausgraben will. Das ist ja genau richtig für Peter. Ja. Und insgesamt ist es auch seltsam, ne? Es ist so ein kleiner Ort, wo die hinfahren, aber die haben eine Skipiste und einen Lift. Mhm. Und sie fahren dann aber erstmal zum Hotel. Und checken ein beim Besitzer, müssen da erst noch mit einer Kuhglocke
klingeln. Ist geil, das ist so cool. Das klingt süß, auch schön, ne? Im Hörspiel, ne? Das ist eine coole Idee. Da war ja auch so ein Zettel dran. Wenn wir nicht da sind, dann machen wir gerade was anderes. Läuten sie doch und so, ne? Und dann bimmeln sie da und dann kommt auch erstmal keiner, es dauert ein bisschen und dann kommt aber aus dem Schnee raus noch dicke Jacke an, der von Joe draußen. Petwin, der kommt von draußen rein.
Genau. Er gibt sich als Hotelbesitzer zu erkennen und Justus tippt im Buch schon, weil wir da Joe Petwin halt auch sehen. Ne? Ach, scheint indianische Herkunft zu haben. Habe ich jetzt an der Beschreibung nicht unbedingt ableiten können, aber ich habe kurz recherchiert und bei dem Stichwort Petwin kam direkt eine Erklärung. Und also es gibt die Petwin oder auch die südliche Wintu und das war ein Stamm nordamerikanischer Ureinwohner, der am Sacramento und am Feather River in Nordkalifornien lebte, gehörte zu den drei Gruppen der Wintun, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts 15.000 Menschen zählten. Aber durch eingeschleppte Krankheiten, Kriege und Vertreibungen wurden das immer weniger und 1990 waren das nur noch 2.500 und der Stamm der Petwin gilt heute als ausgestorben.
Krass, finde ich aber cool, dass das so einen realen Bezug hat, auch mit dem Namen. Mhm. Also, dass der Nevis wirklich direkt auch dann diesen Stamm mit Namen quasi da einbaut. Mhm. Mega cool.
Also, wer weiß, was da noch irgendwie auch an Ureinwohner-Vergangenheit mit diesem Fall zu tun hat. Wir wollen mal gucken.
Genau, und während die da so mit ihm sprechen und so, da guckt dann Bob so aus dem Fenster. Oder das ist, als sie schon die Zimmer beziehen, ne? Die gehen dann auf.
Genau, sie gehen dann erst auf
das Zimmer. Das sehen sie noch alleine, ne? Genau, legen ihre Sachen erstmal ab. Und Bob guckt sich da draußen so, schaut aus dem Fenster und kann dann direkt auf den Skilift gucken, der auf einmal läuft.
Und das ist natürlich ungewöhnlich, weil die kommen am späten Abend an, mal abgesehen davon, dass sie zum Glück noch was zu essen kriegen. Aber eigentlich, also wenn jetzt nicht nachts oder wenn abends sich so Flutlicht-Skilaufen ist, was es in manchen Skigebieten halt gibt, es ist eine riesen Gaudi, dass dann alles gut angestrahlt wird und dass man da eben quasi in der Nacht Abfahrten machen kann. Da gehen wir hier mal nicht von aus. Normalerweise läuft nachts kein Skilift, weil nachts fährt man nicht Ski, ist viel zu gefährlich, wenn man nichts sieht.
Richtig. Und dann sehen sie da so, dass natürlich ist alles leer, die Plätze, ne? Ist wirklich halt keiner unterwegs. Und oben aber auf dem Gipfel sehen sie da auch noch so ein Leuchten irgendwie. Mhm. Also scheint da ja doch irgendwie jemand zu sein, aber wer? Und dann kommen wir direkt.
Peter findet es schon mal sehr gruselig.
Total, weil das ist ja dann ein richtiger Geisterlift, ja, wie das dritte Kapitel ja uns dann auch verrät. Und sie können sich das halt auch nicht erklären, warum der läuft. Und sie sind dann unten im Speisesaal und fragen auch den Joe, der ist nämlich nicht nur der Besitzer des Hotels, der ist auch gleichzeitig der Koch. Und dann fragen sie ihn, warum der Lift nachts läuft. Und er, nee, dann müsst ihr euch wohl gehört haben. Oder es ist mal wieder der Geist des Weißen Grabs unterwegs.
Aha.
Was?
Da ist er wieder. Und ja. Der Tote aus dem Weißen Grab.
Das hätte mir auch ein geiler Titel gewesen.
Ja, der Tote aus dem Weißen Grab wäre auch schön. Und mehr erklärt er nicht und geht dann zurück in die Küche und lässt die drei halt irgendwie da stehen und auf ihre Burger warten. Und sie sehen dann auch noch, dass zwei andere Gäste in dem Speisesaal sind. Ein Typ mit Skipulli und Bart und ein anderer ein bisschen eleganter.
Genau.
Der kommt auch gleich rüber und fragt sie, ob sie was von diesem Lawinenunglück irgendwie wissen.
Mhm.
Er selbst möchte über sich aber nichts sagen oder preisgeben und geht an seinen Tisch zurück.
Genau, sie sagen halt nur, dass sie diese Four-Hills-Tour machen wollen, ne? Und der andere sagt, ja, schön für euch, tschüss.
Genau, stattdessen kommt aber wer anders, und zwar ein sehr hübsches Mädchen. Und da sind alle drei gleich ganz angezündet, auch im Hörspiel. Da wird gleich richtig fett geflirtet.
Ja, der Bob packt gleich den Womanizer aus im Hörspiel. Hallo. Na klar.
Aber sie ist ja auch nicht schlecht.
Nee, also im Buch ist sie echt krass schon gleich. Seid ihr alle Single?
Ja, habt ihr Freundinnen? Und ich denke so, okay, die will aber ran an den Speck. Andererseits, sie erklärt ja auch so, in dem Dorf wohnt halt fast niemand und schon gar keiner in ihrem Alter und Gäste kommen auch relativ wenig. Da muss man ja nehmen, was kommt. So. Und sie sagt, sie heißt Kelly. Petwin ist also die Tochter vom Besitzer.
Kelly. Ja, was ist daran so lustig? Ja, seine Freundin heißt auch Kelly. Ja, wie vielleicht, weiß ich nicht, wie viele andere Amerikanerinnen auch.
Also ich glaube, es gibt eine Menge Kellys in Amerika.
Oh, das ist so blöd. Dieses
Naja, aber es ist halt, ne, so Teenager.
Ja, da passt es wieder. So. Ne?
Und sie sagt aber, Petwins und Duffys gibt's halt hier im Ort, die heißen halt alle so. Und sie wird dann auch von ihrem Vater unterbrochen, der halt sagt, das Essen kommt und hilf mir hier mal.
Genau, können sie gar nicht.
Soll es hier nicht so viel mit den Gästen
tragen. Ja, ja, genau. Sei Obacht, Obacht. Ja, aber sie hätten gerne noch ein bisschen mehr gewusst, aber das müssen wir dann auch später vertagen wahrscheinlich. Ne? So, sie essen dann und gehen dann wieder auch aufs Zimmer und
gehen zur Touristeninfo.
Nein, sie gehen erst zur Touristeninformation, stimmt, richtig, genau.
Die auch in der Nacht aufhat.
Natürlich, aber weil tatsächlich, oder? Wer sitzt da an der Touristeninformation? Joe.
Der Joe.
Der ist nämlich auch
Joe gleichzeitig. Joe macht nämlich so
der Touristen.
Touristeninformant. So. Und er sagt auch im Hörspiel, sagte das auch, er macht hier fast alles im Ort, außer dass er Christ ist, also Pfarrer ist er nicht, aber er ist Lokaljournalist. Wenn mal was passiert, dann schreibt er das irgendwie an die Post und die würden das dann irgendwo abdrucken. Und er kümmert sich auch um die Post. Und also er macht, also im Dorf machen viele alles. So, weil es halt wenige Leute sind.
Wahnsinn. Also Joe ist echt ein Multitalent, ja.
Deshalb muss man auch immer nach ihm klingeln und glocken und so, damit, er kann ja nicht überall gleichzeitig sein.
Oh, gab's da nicht mal, jetzt muss ich gerade dran denken, war das nicht bei, mit dem High-Zombie, der Daniel Art, der gleichzeitig Bodyguard, Hausmann und noch irgendwas war für die,
ja,
das war ja,
ja
auch so geil. Da muss ich jetzt gerade dran denken, das ist echt witzig.
Multifunktionen kommen im Fragezeichen-Kosmos relativ oft vor, dass einer mehrere Dinge in einem ist. Und da ist Joe schon, ja, der ist schon richtig.
Ja, der rangiert schon richtig weit oben. Genau.
Genau. Sie fragen dann auch nach Walt Duffy und dann hören sie ja da, der sei erst seit kurzem tot und sie erzählen dann, dass sie eine Frau mit einem Hund getroffen haben, die hätte ihnen was von Walt irgendwie erzählt. Und Joe meint, ja, das war wohl seine Schwester, die kommt mit dem Tod ihres Bruders nicht so wirklich gut zurecht.
Genau.
Und spricht auch von seinem Geist und Walt war wohl vor einiger Zeit von einer Lawine erwischt worden am Weißen Grab, deshalb Obacht, Obacht. Und Joe warnt auch und bittet darum, wenn sie ihre Tour machen, sie sollen auf jeden Fall auf den Wegen bleiben. Die wurden auch vor kurzem noch präpariert und abgesichert und so. Und da ist alles safe, aber bitte nicht zum Weißen Grab.
Genau, zeigt er denen auch auf der Karte, also wo sie lang sollen und wo nicht, ne? Und dann findet Bob im Bücherregal, sieht er ein Buch, über das Weiße Grab und über diese ganzen gefährlichen Hänger und diese Hütten, die es da so gibt, und kauft das dann auch dem Joe ab, damit er sich da mal so ein bisschen informieren kann über die Geschichte dieses Ortes einfach, ne? Weil es scheint ja da ganz schön was los zu sein.
Scheint so ein bisschen in Tagebuchform gemacht worden zu sein und es ist halt von Walt Duffy geschrieben.
Genau.
Und Joe berichtet auch noch, ja, da gibt's halt eine Hütte, die immer schon wieder mal unter Lawinen gekommen ist, aber mittlerweile hätte die ein Glasdach und sei ziemlich sicher. Und Peter sagt, okay, dann starten wir morgen um 8 und Justus sagt, nee, um 10.
Wird erst noch ausgiebig ausgeschlafen und gefrühstückt.
Und gefrühstückt, wo ich mir denke, ja, okay, das mag ja für uns, dass man denkt, ja komm, kann man so einen Ausflug auch um 10 Uhr machen. Aber in den Bergen wird es auch relativ früh wieder dunkel. Man sollte also früh starten. Ich als erfahrene Alpenwanderin kenne mich da voll aus. Und Justus übergeht halt Peter so. Und ich habe mir echt angefangen, eine Strichliste zu machen mit Sachen, also am Anfang da, dass sie direkt zum Friedhof umdrehen. Ohne dass er wirklich noch was sagen muss. Und jetzt sagt er eben, der eine sagt, wir fangen um 8 Uhr an, er sagt um 10. Nee. Und Peter sagt auch, nee, nee, wir laufen dann auch irgendwie hoch. Und Justus sagt, nee, nee, wir nehmen den Lift.
gönnt er ihn, das macht er. Ja, das ist halt Justus, wie er lebt und lebt, ne? Und aber krass, das ist halt auch immer mit sich machen lassen, ne? Aber ich glaube, über die Jahre
ich mag's aber nicht,
ist Peter schon resigniert halt. Wahrscheinlich, ja.
Ja. Ach so, und Justus fragt sogar, ob sie nicht vielleicht ganzen Tag später starten können, weil es ja so komische Dinge da gibt, so ungereimte. Und da sagt Peter aber, ne. Und dann soll Bob schlichten und der will wieder nicht, der will sich ja mit keinem was verderben. Ich finde ja, er ist feige.
Ja, klar.
So immer zu tun wie die Schweiz. Ja. Aber dann sagt Peter dann wirklich, pass auf, Bob, was willst du denn jetzt? Und dann sagt Bob, nö, dann, also wenn es hier wirklich danach geht, was ich möchte gerne die Tour machen. Und dann sagt Justus ja auch, ist in Ordnung.
Sehr schön.
Machen wir Tour.
Ja, das ist aber gut, dass es da in dem Moment nicht überstülpt, ne, und sagt, es ist mir doch egal, was ihr macht, ich mache eh das, was ich will. Also scheint das ja so ein bisschen, also manchmal ist es ja so, ne, dass Justus da auch einlenkt, ne, und manchmal ist ihm das ja trotzdem ein Schnurz. Dann wird trotzdem das gemacht, was er möchte, ne.
Er macht ja an anderer Stelle noch, also so, ja. Aber für den Moment machen sie jetzt erstmal am nächsten Tag die Tour eigentlich wie von Peter geplant.
Genau.
Und während die anderen schon so ein bisschen, also sich Bett fertig machen und dann auch schon irgendwie in ihre Schlafsäcke rutschen und so oder in ihre Betten, liest Bob noch so ein bisschen in dem Buch und merkt, dass der Ort echt besonders ist. Schon die Ureinwohner kannten, ne, den Ort, wo das Weiße Grab ist, und haben da eine Kultstätte hingebaut, die aber meistens im Sommer benutzt wurde. Im Winter, das war einfach zu gefährlich, weil da ist ja ein böser Gott unterwegs. So. Dann kamen weiße Siedler, die haben die Ureinwohner vertrieben, dann haben sie während des Goldrausches zwischen 1848 und 54 da eine Hütte auf diesen Kultplatz gebaut. Später dann während der Prohibition, das war 1920 bis 1933, wurde da Alkohol hergestellt und auch transportiert. Und das war halt in der Zeit der Prohibition in Amerika komplett verboten. Mhm. Kam damals auf Druck der Enthaltsamkeitsbewegung, die hatte da ziemlich viel Einfluss zu der Zeit, und die hat das durchgedrückt und es wurde sogar zum 18. Zusatzartikel in der Verfassung mit No Alk und so. Mhm. Also wurde da heimlich Schnaps gebrannt in dieser Hütte oder rund um diese Hütte. Aber die anderen sind schon eingeschlafen und Bob schläft dann auch ein und träumt erst ein bisschen und wacht dann auf, weil er irgendwas hört.
Genau, da sind wir im 4. Kapitel aufgeweckt. Und da hört er nämlich Geräusche und wird wach und schließt sich aber die anderen nicht zu wecken, sondern erstmal selber zu gucken, was da gewesen ist. Mhm. Und kommt dann irgendwann zu Petwin ins Büro, das offen steht, und geht rein und wird dann quasi reingestoßen in den Raum, in so einen Stuhl rein, knallt dann noch halb gegen die Tischkante und der Eindringling quasi flüchtet. Und
unerkannt?
Unerkannt natürlich. Und er sieht dann noch, dass seine Mappe auf dem Tisch liegt, die aber noch weitestgehend unangetastet da liegt. Nur ein bisschen, so ein kleiner Artikel wurde da irgendwie rausgezogen. Ne? Und da ging es nochmal um das Lawinenunglück von Walt Duffy. Und dann hört er schon wieder Geräusche.
Und dann versteckt sich Bob ganz schnell, macht das Licht aus und versteckt sich direkt hinter der Tür und hofft, wenn die Tür weit genug aufgeht, würde er dann verdeckt werden. Trotzdem wird er aber überrascht, und zwar von Kelly.
Genau, die hat nämlich auch Geräusche gehört und ist auch richtig so, also überrascht, dass er da ist, und der hält ihn natürlich für den Eindringling und sagt, nee, nee, ich habe hier Geräusche gehört. Und dann ist sie auch so ein bisschen pisst und sagt, naja, aber das liegt doch wohl an uns, hier als Hotelbesitzer, Angestellte, mal nach dem Rechten zu gucken und so. Sagte, ja, ja, ich mochte dich eben noch und jetzt bringst du hier ein. Und
ist die aufkeimende Attraktivität gleich schon verpufft.
Bist du einmal dich so nett. Genau, und gehst du einmal ins falsche Zimmer, ist doof. Hättest du in mein Zimmer gehen können. Ja, auf jeden Fall finden sie aber auch nichts weiter jetzt raus und entschließen sich dann auch wieder ins Bett zu gehen und auf den nächsten Tag zu warten.
Ja, Peter, ach Quatsch, Bob geht und hört dann noch eine Tür. Vielleicht war das auch einer von den anderen.
Oh, und da kam, das weiß da war noch so was Komisches. Da ist doch sie dann noch zum in ihr Zimmer gegangen und hört noch, wie sie sagt, Dad, was machst du hier? Das habe ich wohl nicht verstanden. Kannst du dich dann noch dran erinnern? Also hast du das?
Ja, ich kann, aber nur, ich weiß nicht. Also sie geht halt, also er hört, dass sie irgendwo im Haus ihren Vater trifft.
Sie bei sich im Zimmer. Sie geht zu sich ins Zimmer und sagt, Dad, was machst du hier? Wo er dann auch sagte, ja, komisch. Und dann geht
du
er ins Bett.
Du warst nicht da, keine Ahnung.
So. Aber das fand ich irgendwie eine merkwürdige Szene, weil die dann später überhaupt gar keine, also ob das jetzt nur dann so klingen soll, als würde der irgendwo, aber der geht ja nicht in sein, hat mir ja auch mal überlegt, also ob der in sein Büro geht, aber der wird ja, das wäre ja nicht schlimm, wenn der in seinem Büro nach dem Artikel sucht, der kann ja machen, was er will. Ne? Also das fand ich ein bisschen,
keine Ahnung.
Es ist mir jetzt nur gerade wieder eingefallen, fand ich ein bisschen merkwürdig, aber vielleicht sollte das auch wieder einfach nur so ein Hinweis auf was auch immer sein, keine Ahnung. Mhm. Also, ja.
Wir sind auf jeden Fall dann am nächsten Morgen und Peter sagt zu Bob, das hast du doch alles nur geträumt, weil er am nächsten Morgen halt erzählt, was in der Nacht los war. Und Justus sagt, er wäre aber sehr gerne geweckt worden, er hätte gerne mitgemacht. Und Peter verbietet an dieser Stelle absolut weitere Recherchen, er will Tour machen.
Ja. Und dann starten sie ja auch erst. Also sie starten nicht, sondern sie gehen erstmal noch was so frühstücken natürlich.
Erstmal frühstücken.
Und dann kriegen sie ja auch die Verpflegung von Kelly. Die hatten dann irgendwie schon vorher gesagt, was sie wollen. Und die hat das alles zurecht gemacht für alle. Weil die zwei Männer ja auch, also die dort mit in dem Hotel nächtigen, auch die Tour machen wollen. Also hat sie da alles vorbereitet. Weiß auch noch ein bisschen was über die. Zumindest, dass der eine einfach nur also Skitourengeher ist und der andere Naturforscher ist. Mehr weiß er aber auch erstmal nicht über die zu erzählen und gibt ihnen ihre Verpflegung und dann geht's erstmal los und sie starten.
Nehmen den Lift, genau. Und das ist übrigens auch die Stelle, wo wir ins Hörspiel wieder einsteigen, weil diese nächtliche Extratour von Bob ist weggekürzt.
Genau.
Ist okay. Und da kriegt ihr das denn jetzt von uns, dass wir euch noch erzählt haben, dass da nachts noch richtig was los war im Hotel. So. Während Peter die Natur genießt, guckt Bob schon mal, denkt er so über die Ereignisse der Nacht noch nach und Justus sieht drei Spuren und zwei davon gehen direkt ins Lawinengebiet.
Genau, also das ist natürlich für ihn auch so ein Zeichen, ne? Da müssen wir doch auch mal so ein bisschen gucken, zumindest so an die Senke. Ne? Ich meine, das ist ja jetzt wieder genau das, was wir eigentlich nicht machen sollen. Und Peter ja auch sagt, nee, lass mal hier auf unserer Route bleiben. Und aber nee, und ich mag das im Hörspiel, finde ich diese Szene sehr, sehr schön, weil so diese Geräusche, wie die dann so auf den Skiern unterwegs sind, dieses Wetzen, man hört den Schnee und die fahren da so und sprechen so miteinander. Ne? So, guck mal da und da haben wir da die Spuren und jetzt fahren wir doch mal ein Stückchen dahin und Peter, der immer interveniert und sagt, nee, ach komm, ne, aber dann doch mitgeht. Ne? Und dann sehen sie ja dann jemanden, der da wirklich da auf die Senke zu oder in die Senke rein fährt, aber ziemlich schlecht. Also der kann es ja irgendwie mal gar nicht Skifahren. Ja.
Ja. Und ich habe mich übrigens da vorher auch noch schon mal wieder sehr geärgert, dass Justus einfach sagt, nein, wir gehen mal von oben wenigstens gucken. Egal, was ihr so macht und wenn Peter dreimal sagt, er will aber Tour, dass ihn das überhaupt nicht beeindruckt und mich nervt ja dieses Übergriffige, weil es am Anfang, ich habe wirklich das Gefühl, es stapelt sich, es wird immer mehr und ja. Gut.
Wieder ein Strich.
Wenn Justus sich nicht durchsetzen würde, hätten wir vielleicht auch keinen Fall.
Ja.
Das sehe ich ja ein für die Fort. Das so. Genau, und es ist auch so, um überhaupt reingucken zu können in die Senke, muss man halt den Berg auch hochsteigen. Mhm. Und Justus hat schon direkt die Steigfälle an die Skier gemacht, damit er halt, dann rutscht man nicht, sondern kann wirklich so Schritt für Schritt machen. Habe ich nämlich auch gelernt, sind so Platten, die man unter die Skier macht.
Geil, aber das muss unfassbar anstrengend sein. Also ich stelle mir das unfassbar anstrengend vor. Ich meine, den Berg runterfahren ist ja geil, aber da hochsteigen mit den Skiern, also Respekt, dass er da auch, na gut, aber das ist wieder dieser Ehrgeiz, ne, und diese Neugierde, ne, da ist Justus wieder auf Hochtouren.
Allerdings. Und dann sehen sie halt genau an der Stelle, wo sie dann oben in die Senke reingucken können, sehen sie halt diesen komischen Skifahrer, der scheinbar gar nichts kann, wie auch Peter sagt, so, der kann überhaupt nicht Skifahren und so. Und dann drängt, Dann zerlegt er sich halt unten komplett und dann heißt es, okay, die drei Fragezeichen müssen, wollen helfen. Justus drängt dann auch erstmal Peter so. Er soll mal runterfahren, weil er ist ja nicht nur der beste Skifahrer. Er hat auch den Erste-Hilfe-Kurs letztens erst wieder gemacht. Und Peter sagt, wollen wir dich lieber Hilfe anrufen? Und Justus sagt, nee, wir haben hier eh kein Netz. Fahr du mal.
Fahr du schon mal los, aber wir kommen auch gleich mit, weil es macht ja gar keinen Sinn, dass hier jemand oben wartet und dann noch vielleicht Hilfe suchen holen kann. Nee, wir fahren alle runter und gucken mal nach dem Mann. Aber Peter, du fährst mal vorne weg, weil du einfach da der Mann der Stunde bist, ne? So.
Und er macht dann halt auch, ne? Braves Peterchen. Und ich mach noch einen Strich und noch einen Strich und denk so, weißt du was, Justus Jonas, wenn du so weitermachst, dann hast du irgendwann mal einen von deinen Kollegen auf dem Gewissen mit solchen Aktionen, aber das ist mein Erwachsener nicht.
Ja, aber letztendlich Retourkutsche, ich meine, wir wollen sie nicht bis gleich zum Äußersten kommen lassen, aber dass er da wenigstens irgendwie mal so ein bisschen auch mal geläutert wird, würde ich mir auch mal wünschen an der einen oder anderen Stelle.
Ja, oder vielleicht können sie ja irgendwann mal die Rollen tauschen.
Ja.
Dass Justus immer so der Bedenkenträger ist und sagt, nee, Vorsicht, Vorsicht, und Peter mal so reinspringt.
Ja, wäre auch mal spannend. Auch ein spannendes Experiment. Also
sie kommen auf jeden Fall bei dem Unfallfahrer in der Senke an. Sie erkennen diesen Bartmann aus dem Hotel.
Genau, richtig.
Der sich schon gerade wieder aufrichtet, aber so, er will auch erstmal alleine weiter, ist sehr, sehr unfreundlich.
Ja, ist er. Also wirklich, ja, danke für eure Hilfe. Sie helfen ihm hoch und so. Und dann jetzt könnt ihr euch eigentlich auch wieder verpissen, so, wo sie dann aber sagen, aber sie sind doch bestimmt verletzt und treten sie doch mal auf. Und dann, und man hört das im Hörspiel auch ganz schön. Der macht das auch ganz gut.
Ja.
Ich muss auch sagen, den Sprecher mag ich auch. Der bringt das gut unsympathisch rüber. Also für seine Rolle ist der gut ausgewählt. Ja. Ne? Der hat eine schöne, kernige, kantige Stimme. Ja, wie der Texaner, gell, Südstaaten. Ja, das bringt er ganz gut rüber. Und dann merkt man auch, dass ihm der Fuß derbe wehtut. Ne? Und dann da sagen sie, okay, ja, doch, dann bringen wir ihn doch mal zur Hütte, die er da ist.
Ja, das lässt er dann auch so zu. Also bis zur Hütte lässt er sich dann irgendwie gerade bringen.
Genau.
Und lässt sich auch noch von Justus entlocken, dass er Trevor Thompson heißt aus Texas.
Ja.
Und dass er Naturforscher ist und irgendwas mit Tieren und Geologie macht.
Genau, ja. Auch breit gefächert, ne? Das ist ja wie hier, Joe macht alle Berufe und er ist Tier und Geologe, ne? Also
irgendwas mit Natur,
genau.
Würde man so sagen.
Na gut, Naturforscher ist ja auch vieles und alles, ne?
Genau, da habe ich mir schon so zwei Fragezeichen gemacht, denk, ob der wirklich was mit Tieren und mit Geologie macht, so was für Tiere will der da auch erforschen, so da im Tiefschnee, egal.
Ja.
Und Skifahren kann er auch nicht, naja gut.
Sehr merkwürdig.
Und, sie gucken noch nach einer zweiten Person.
Ja, er ist auch die ganze Zeit so gehetzt, ne? Er dreht sich auch immer um und guckt, ob da noch irgendwie jemand ist. Und sie haben ja auch die zwei Skispuren gesehen, die dahin führten. Also irgendwie muss ja da noch jemand rumgeistern. Mhm. Und sie wollen dann erstmal über die Hütte rein und gucken, was da so gibt, so an Proviant oder wo sie sich halt vielleicht können sie mal seinen Fuß auch ein bisschen verarzten oder so, ja.
Ja, und vor allen Dingen sehen sie, dass die Tür nicht hundertprozentig, die ist offen, die Tür ist offen. Und Thompson will sie schon wegschicken und Bob hört aber ein Geräusch aus der Hütte und sagt, also
da gehen wir jetzt rein. Und da sehen sie aber erstmal keinen, aber es steht Sachen da, ein Rucksack wohl, ne? Und ein paar Kleinigkeiten. Ja, und dann auf einmal und steht dann.
Hören sie so ein Kratzen hinter der Wand?
Gruselig.
Und dann kommt eine Frau da raus. Und die haben sie ja, die kannten sie ja schon. Das war ja die mit dem Hund vom Anfang in dem Pickup.
Richtig, da weiß Justus sofort, das ist Lauren Duffy, die Schwester von Walt Duffy, dem weißen Grabtoten. Der weiß ja gleich alles, genau.
Und sie fragen sich erstmal gegenseitig, was sie überhaupt da machen. Und die Jungs erzählen, sie hätten diesen Unfall gesehen. Und da ist schon fast wieder Streit, wer hier oben ist und warum.
Genau.
Und Thompson ist auch richtig frech und behauptet mal, er beobachtet da Vögel. Und ich denke, so hoch oben, naja, weiß ich nicht. Aber gut, ich bin jetzt nicht so der Mega-Vogelexperte. Und die Frau befiehlt dann auch sofort alle abhauen.
Ja, die Stimmung
sie ist
einheimisch,
sie kennt sich aus.
Joa.
Boah. Und Justus vermutet dann direkt, dass sie wegen des Geistes in der Hütte ist von ihrem Bruder. Denn Justus hat nämlich gesehen, dass in ihrem Rucksack, weil er da ja schon reingeguckt, da ist nämlich ein Gauss-Master-Messer drin. So viel zum Geistermesser aus unserer Überschrift, wo ich ja erstmal gedacht habe.
Ich habe auch an Messer gedacht.
Das ist das Messer vom Geist. Also
so ein
wenn
richtig
das
schönes Fleischermesser, aber in durchsichtig, unsichtbar, so, weißt du, so nur diese Umrisse, so das Geistermesser.
Ja, so oder so dolchartig, genau. Aber damit hätte ich jetzt nicht gerechnet und deshalb musste ich mir erstmal im Netz angucken, was ist denn so ein Gauss-Master-Messer? Erstmal, gibt's schon ab 130 Euro bei eBay.
Mhm.
werde ich jetzt wahrscheinlich auch dauernd angezeigt kriegen, weil jetzt habe ich es einmal gesucht und jetzt werden mir immer neue Angebote reingespült.
Bist du dir eins
damit
kaufst?
Kann man ja, also kann man gebrauchen, wenn man elektromagnetische Felder messen möchte, braucht man zum Beispiel für Magnetfelder in Motoren, Transformatoren und Spulen. Und Spulen, da klingelt es schon wieder bei dir. Ja,
witzig, oder?
Aber auch in der Medizintechnik wird es gebraucht, zum Beispiel beim MRT. Da kann man zum Beispiel messen, ob alles stimmt, also auch ob Grenzwerte am Arbeitsplatz eingehalten werden. Oder Restmagnetismus in Werkzeugen, bei Lautsprechern, bei Magnetkarten. Und letztendlich sind die Dinge auch in der paranormalen Szene total beliebt, weil nämlich unerklärliche Feldschwankungen angeblich Hinweise auf Geisteraktivitäten sein könnten. Und so, jetzt habe ich so ein Ding, was ich auf jeden Fall nie brauche, ja. Und es wird mir dauernd angezeigt. Jetzt wisst ihr auch, was es ist. Und also, man kann damit nicht Geisteraktivitäten messen, aber Lorraine scheint es wohl zu glauben.
Genau. Und das sieht dann nämlich in ihrem Rucksack, ne, dass der da so ein Ghostmaster-Messer drinne hat. Und während die sich dann so ein bisschen unterhalten, nee, Justus und Peter wollen dann die Skier irgendwie draußen wegstellen.
Ja, weil Justus eigentlich heimlich mal mit Peter reden will und Bob ist drin und macht Tee. Und genau. Ja, Thompson hat sich schon als totaler Unsympath irgendwie dargestellt, wie die Axt im Walde, der regt sich über alles Mögliche auf und schimpft da irgendwie rum. Und Justus meint halt draußen so, vielleicht war der Unfall auch nur gespielt. Peter meint aber, nee, das war schon ziemlich, der kann nix. So. Und ja. Er will weiter ein bisschen rumschnüffeln, obwohl sie ja im weißen Grab sind.
Genau.
Und dann wird's plötzlich laut.
Ja, also da geht's das Grollen los und es donnert. Und sie sehen dann auch plötzlich, wie auf einmal die weiße Wand kommt. Ne, Justus wirklich wie ein Reh im Scheinwerferlicht, der ist total versteinert, kann sich nicht rühren. Die sehen dann aber auch, wie vor dieser Lawine da einer mit den Skiern noch versucht, da wegzufahren. Aber
James Bond-mäßig total.
Ja, aber wirklich, da gehen Bilder ab. Und Peter zerrt den Justus dann in das Haus rein. Der Typ kommt dann noch mit den Skiern ins Haus reingeschlittert. Die machen noch schnell die Tür zu und dann bricht die Lawine über die herein.
Also eine Megaszene.
Geil. Oh, da ist auch die Musik so krass. Ich finde überhaupt die Musik im Hörspiel sehr, sehr Game of Thrones.
Hab ich auch gedacht. Dieses Geigenkram, dieser Geigenkram und so, das passt auch in der Zeit 2018, 19 so. Das war ja auch die Hochzeit von Game of Thrones. Und ich habe auch an ein paar Stellen gedacht, so, coole Musik.
Geil. Also, und auch das war, also auch diese, da hat man richtig mitgefiebert. Also, das war wirklich richtig gut inszeniert auch, ne?
Ja, und was
also
für ein Glück, dass der die Eingangstür getroffen hat. Der hätte ja auch jetzt irgendwie an der Holzwand kleben können. Ja, naja, gut,
ja, das ist nee, ein Kinderhörspiel. Nee, hat er perfekt hingekriegt, der ist da reingeschlittert.
Mit den Skiern, und, ich meine so Skier, wie lange sind so Abfahrtsskier?
Ja, die sind kürzer als nicht so lang wie Langlaufskier, aber die sind schon trotzdem ordentlich lang. Es gibt also diese Short-Dinger, gell, aber der wird schon ganz normale Skier angehabt haben, ne? Also das musst du erstmal hinkriegen, da das nicht zu verkanten und dann ist der halbe Ski draußen und dann brichst du das Bein beim Reinfahren oder so, ja. Also hat er richtig gut gemacht. Also der konnte anscheinend ja Skifahren.
Das ist richtig.
Also der Trevor hier hätte es nicht hingekriegt, aber er konnte das ganz gut. Und jetzt ist erstmal Rums und dann, stehen wir erstmal da.
Genau.
Und dann kommt das weiße Grab, ne? Dann kriegen wir unseren Titel als Kapiteltitel.
Und Peter schreit rum, er hat's ja gewusst.
Ja, geil, so richtig wie im Wahn. Ich hab's euch gesagt, ich hab's doch gewusst.
Was gibt's hier? Lawine
informiert.
Wo sollen wir nicht hin? Hier hin? Was kommt? Lawine? Ich hab's ja gewusst. Ich weiß, es ist unnötig, aber ich war so hundertprozentig bei ihm, dachte so, ich glaube, ich hätte mich auch nicht zurückhalten können. Sagen, nee, ich hab's gesagt.
Ja. Ja, es ist tatsächlich immer wieder, das ist auch immer wieder Peters Job, ne, vorher schon zu warnen alle, ne, und trotzdem muss er mit und er hat eigentlich da immer keinen Bock drauf und dann sitzen sie in der Misere, ne? Also es ist immer wieder so.
Und Justus ist richtig noch im Schock. Der sieht die Lawine immer noch auf sich zu rollen. Der sitzt dann noch so leicht paralysiert.
Ja, weil Justus einfach diese Gefahr immer wieder unterschätzt und dann jedes Mal davon so überrascht ist, wenn es dann passiert, was Peter schon von vornherein klar ist, ist Justus wieder jedes Mal, ach ja, das kann ja wirklich passieren. Aha. In meiner Theorie ist das nicht passiert. Ja, weil es theoretisch ist und praktisch passieren eben solche Dinge. Ja.
Und krass, also Peter ist da wirklich eher so Mann des Moments. Der spricht nämlich jetzt den Skifahrer an und sagt, ne, wie geht's Ihnen? Und Sie sind doch auch Gast in unserem Hotel. Und ja, es stellt sich raus, das ist der Bruce Osborne. Und jetzt gucken Sie erstmal, hält denn das Dach? Und Sie merken aber auch, Sie kommen nicht raus. Es ist viel zu viel Schnee. Und dann wird relativ schnell klar, Sie müssen alle bleiben, denn es dauert zwei bis drei Tage, bis Sie überhaupt jemand vermisst. Und das ist so der Klassiker in den Bergen eigentlich. Du meldest dich halt ab für so eine Tour. Und die wollten ja auf den Hütten übernachten. Sonst normalerweise, wenn du so Tagestouren machst, und das sagt man auch immer den Wirten, wo man ist, das macht man auch in den Alpen, die fragen auch immer ganz höflich nach, damit die halt wissen, wo sind ihre Gäste unterwegs. Weil wenn die nicht zum Abendessen kommen und sind nicht abgemeldet, dann wissen die nämlich schon, okay, wir müssten mal nachhören.
Richtig.
Das ist einfach so ein Sicherungsmechanismus, weil man weiß, Touristen, da kann immer irgendwas passieren oder die haben die Zeiten nicht so richtig im Griff und so. Und das gehört halt ein bisschen damit dazu, selbst wenn man kein Handy hat, dass man schon mal weiß ungefähr, wo könnte man denn jetzt mal gucken. Jetzt haben die sich für 3 Tage abgemeldet, die beiden Männer auch jeweils, weil die eine Tour machen wollten. Und die Lorraine auch mindestens 2 Tage, hat sie gesagt, sie wollte da bleiben. Von daher, also vor 2 Tagen passiert erstmal nichts.
Genau, und sie loten so ein bisschen ihre Überlebenschancen aus, ne? Sagen, okay, sie haben Verpflegung da, weil jeder hat ja für 3 Tage Verpflegung mit, Lorraine für 2. Dann haben sie.
In der Hütte ist aber auch, glaube ich, noch was.
In der Hütte ist noch ein bisschen was, genau. Und dann gucken sie aber, weil es ist ja auch ganz wichtig, wie doll sind die eingeschneit und wie sieht's mit dem Sauerstoff aus, finde ich gut. Der eine schlägt ja vor, hier, lass ein Feuer machen. Nee, was ist, wenn das Ganze, das habe ich auch gedacht, was ist das für eine Idee? Also, die können weder rausrennen, noch können sie irgendwie, wenn da der Rauch, dann sind sie gleich tot. Und aber auch dieser Sauerstoffzufuhr, ne, wenn alles komplett eingeschneit ist, ne, aber sie haben irgendwie ein bisschen Luft durch den Kamin, aber da gibt's kein zweites Loch.
Also für einen Abzug reicht's halt nicht. Ich würde da jetzt auch erstmal kein Feuer machen und jetzt wird sogar auch Bob langsam mulmig so, weil das ist schon, es hat schon was von Enge und Albtraum und so. Sie sind zwar,
dafür ist Justus noch relativ entspannt, ne, also dafür, dass der ja eigentlich totale Platzangst hat, ne, so nach seiner U-Boot-Geschichte, ne.
Aber was halt auch ihr Glück ist, und das sieht man auf dem Cover nicht so wirklich, die Hütte ist erstaunlich groß. Die hat halt noch mehrere Schlafräume, es gibt sogar eine Toilette. Und also eigentlich haben sie noch Glück im Unglück, ne? Dadurch, dass sie ja auch für diese Hüttentouren Zeug dabei haben.
Richtig. Und auch Schlafsäcke und so, weil wird ja auch ordentlich kalt, weil Feuer können sie ja, wie gesagt, nicht machen. Also gut, dass sie da alle ihre Schlafsäcke wenigstens dabei haben und da in diesen Schlafräumen übernachten können.
Genau.
Aber es herrscht relativ schnell dicke Luft.
So, ja, genau. Sowohl im übertragenen als auch im wahren Sinne. Und Justus testet so ein bisschen Trevor Thompson. So, und versucht ihn da mit irgendwelchen lateinischen Sachen aus der Reserve zu locken und zu beweisen, dass er kein Tierforscher und kein Geologe ist. Aber
geht mal schön nach hinten los, finde ich geil.
Allerdings, ja, genau. Also er will ihn ja irgendwie als Esel titulieren.
Ja.
Als Asinus. Aber Thompson weiß halt, dass Asinus Esel heißt. Und Lagopus ist halt der lateinische Ausdruck für Schneehuhn. Und er erzählt dann auch, er sei Journalist, er will eine Geschichte über den Ort schreiben und gibt auch auf Nachfrage zu, dass er unabsichtlich diese Lawine losgetreten hat. Entschuldigung.
Ja. Hupsi.
Keine Absicht.
Ja, was ist halt einmal passiert, gell? Ja, schwierig, ne? So sitzen sie da alle fest und
sie beziehen
und
dann ihre
leiden.
Zimmer also und dabei gibt es schon wieder Streit. Und genau so, da bleibt das Hörspiel auch sehr, sehr
in
nah.
Einem Zimmer schlafen.
An dieser Handlung?
Ich glaube, wir hören uns gerade wieder nicht, oder?
Ich habe einfach weiter erzählt. Ich habe erzählt, dass sie dann ihre Zimmer beziehen, es wieder Streit gibt und das Hörspiel dieser Handlung auch komplett folgt. Also
witzig, das habe ich ähnlich gesagt, nur mit anderen Worten, aber mega. Super. Genau, und tolle Burschen, da kommen wir wieder zu deinem Einstieg, ja. Das Kapitel heißt jetzt tolle Burschen. Die Gemüter beruhigen sich etwas, weil sie trinken dann Tee und sie erzählen jetzt erstmal in Ruhe so ein bisschen über die Geschichten von Clearwater Springs. Und es geht auch um das Buch, also was Bob auch in dem Buch gelesen hat. Das bestätigt dann Lorraine natürlich auch so ein bisschen. Und dann kommt aber auch noch so ein Thema auf, was vorher noch nicht Thema war, nämlich diese Sekte, die da einer mal gegründet hat, der mal in Clearwater Springs lebte.
Okay,
dann
ich fasse noch mal kurz vorher zusammen, vor der Sekte, was wir alles hatten. Also erst waren die Ureinwohner da und haben da was mit Heiligtum gebaut. Dann gab es eine Hütte mit den Goldsuchern, die da unterwegs waren. Und einer davon hieß halt auch Stephen Duffy. Das war schon Vorfahr. Der hat schon die erste Hütte mitgebaut. Dann in den 20er Jahren Prohibitionszeit, da wurde da Schnaps gebraut. Und Journalist Osborne wusste auch nichts von diesem Tagebuch. Der ist da mal ganz interessiert von der Geschichte. Dann gab es im Zweiten Weltkrieg oder nach dem Zweiten Weltkrieg die Kommunistenverfolgung unter McCarthy. Kurz hier, wer es nicht mehr so ganz drauf hat, das ist so die Anfangsphase vom Kalten Krieg zwischen Ost und West. Antikommunismus, Verschwörungstheorien. McCarthy war US-Senator zwischen 47 und 56 und es gab da wurde sehr gegen Leute vorgegangen, die unamerikanische Umtriebe an den Tag gelegt haben. Mhm. Und in der Zeit hat sich da auch ein Mann versteckt in dieser Hütte und blieb dann auch am Ort später. Das ist der Enkel mittlerweile betreibt heute den Lift. Das war Ray Bennett. So, und in den 60er Jahren gab es dann noch eine Hippie-Kommune, die aber nur im Sommer da waren. Und ein Kind, was in der Zeit da geboren wurde, kam als Erwachsener wieder und hat dann da eine Sekte gegründet. Und jetzt bist du wieder dran.
Genau, so war das. Und das war der Ted Zampano, ich will ja mal Zampano sagen, weißt du, wie so Richard Zampano, ne? Also jemand, der sich da sehr emporhebt und was besonders Tolles kann. Und das passt ja eigentlich, sprechende Namen, ne? Also man kennt den Begriff ja so, hier mach nicht einen auf Zampano. Ja, aber er heißt ja Zampano. Also ich glaube, das haben die ja so ein bisschen anders dann noch betont. Aber ich war die ganze Zeit immer auf Zampano, mach hier nicht so einen Zampano. Also der Ted Zampano war das, der diese Sekte gegründet, nannte sich aber, ich habe den Namen schon wieder vergessen, wie man ihn ausspricht.
Irgendwas mit S.
Hat er also einen Künstlernamen gehabt und der hat so eine Sekte gegründet. Und zwar sollte man sich von allen materiellen Dingen lösen, den inneren Lotus finden und das tut alles Böse in einem Aperle wie ein Tropfen an der Lotusblüte.
Ne? Genau, Erklärung zu der Sekte kriegen wir später auch noch ein bisschen genauer. Und diese Sachen erzählt ja jetzt auch Lorraine mehr so in einem in einem Rough Cut. Und über die Sekte erzählt sie relativ wenig und sagt, ja, so vor 15 Jahren hat sich die Gruppe dann auch aufgelöst und hat man im Dorf ganz wenig von mitgekriegt. Die waren hier oben und so, Und genau. Vor ein paar Monaten kam dann noch so ein Ureinwohner, der wollte eigentlich das alte Heiligtum wieder aufbauen. Da wurde aber nichts draus. Jetzt ist der auch wieder weg. Also da war ein Kommen und Gehen.
Ja, also in dieser Hütte. Und Bob stellt aber auch fest, also dass das sehr, sehr viel amerikanische Geschichte hier inne wohnt in dieser Hütte, ne? Also eigentlich alles, was die amerikanische Geschichte so zu bieten hat, also von Prohibition bis zu Indianern, bis zu das ganze Kommunistengedöns, ne? Also es ist alles dabei irgendwie. Also dieser Ort, der scheint echt so alles miteinander zu verbinden, was die amerikanische Geschichte so zu bieten hat, ja.
Genau, Wahnsinn. Und das machen sie dann später. Also sie gehen dann auch auf ihr Zimmer, weil irgendwie ist dann auch erstmal genug geredet und Peter sagt, er wollte ja gar nicht hierher. Und Bob meint beim nächsten Mal, dann fahren wir einfach nach China. Aber irgendwie
hast du beim letzten Mal so Probleme, gut gegangen.
Probleme trifft man ja überall. Und Justus ist noch ein bisschen angefressen, so, weil das mit Trevor Thompson halt nicht geklappt hat. Und dass er den nicht packen konnte. Und ich denke, und er sinnt richtig auf Rache, dass er ihn noch mal packen kann. Aber naja, es ist halt unangenehm, ne, wenn man dann selber bloßgestellt wird.
Total, aber damit muss er halt rechnen, gell? Also wenn, das ist ja wie beim Rotbauchfliegenschnepper, wenn du da irgendwann das Geräusch machst und da ist halt ein Ornithologe, der den Ruf kennt und weiß, der lebt nicht in Amerika, Pech, bist du halt dran, ne? Ja. Also damit muss man halt auch rechnen. Das ist halt schön, dass Justus aber auch mal so einen Schuss vom Bug kriegt, ne? Das gefällt uns ja.
Aber so auch wie er reagiert, finde ich auch so auf meiner Strichliste Anti-Justus kriegt, mache ich auch schon wieder einen Strich, weil ich denke, Mann. So, nur weil du das jetzt nicht, aber du hast genau dasselbe sonst gemacht. Du hättest ihn auch vor der ganzen Gruppe bloßgestellt. Ist auch nicht nett. Klar. Und jetzt gab es mal deine eigene Medizinpost wendend zurück. Und
richtig.
Bob füllt noch so ein bisschen die Leerstellen. Also so, Lorraine hat insgesamt schon okay erzählt, aber er weiß ja auch mehr durch dieses Buch. Und was zum Beispiel nicht erwähnt wurde, war, dass es ein Supernugget hätte geben sollen, noch während die Goldgräber da unterwegs waren. Da gab es Gerüchte, dass da so ein riesen Goldklumpen unterwegs gewesen sein soll und dass da immer wieder Leute gekommen sind, die danach gesucht haben. Außerdem soll es irgendwie, gibt es auch Gerüchte, dass es noch das ganze Schwarzgeld aus der Schnapsbrennerei, aus der Prohibitionszeit auch noch irgendwo versteckt sein könnte und ist nie aufgetaucht. Dann vielleicht ja die Heiligtümer von den Ureinwohnern. Also es gibt eine Menge zu suchen und zu finden rund um diese Hütte. Und Bob berichtet dann noch mehr, genau, der erzählt dann nämlich über diese Sekte, die haben dann da viel meditiert, das einfache Leben stand im Vordergrund, ohne Besitz und so. Und als die dann weg waren, soll es sogar noch der Ort für eine Entführung gewesen sein. Also nach den Hippies in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts soll mal für mehrere Wochen der Sohn einer sehr reichen Familie in dieser Hütte gefangen gehalten worden sein. Und für viel Geld wurde das Opfer dann nach Wochen wieder freigelassen. Und und man diskutiert so ein bisschen, was war da so in der Hütte und was sind die Motive der Mitbewohner? Auch das besprechen die drei Fragezeichen in ihrem Zimmer, bis es wieder anfängt zu krachen und zu zittern.
Ja, genau. Und dann rennen sie schnell raus und sehen dann plötzlich, wie der Thompson versucht, mit einem Ski die Tür da irgendwie aufzubrechen. Und dabei ist der halbe Ski weggeflogen und hat den Osborn noch am Kopf getroffen, der dann noch halb ohnmächtig da rumliegt. Und also das nicht von Erfolg gekrönt ist, ja, seine Aktion, ja.
Nee, und sie packen sich gerade, dass sie den Tisch nehmen, weil die Tür droht halt irgendwie, also irgendwie das Ganze, ja. Die ganzen Balken drohen einzustürzen, nachdem die Tür ja so ein bisschen aufgemacht wurde und jetzt nicht mehr hält. Und sie schaffen es aber dann irgendwie, den großen, massiven Tisch irgendwie zu kippen und da drunter zu stellen. Und dann hat sich wieder alles beruhigt.
Genau. Und die Lorraine improvisiert dann so ein bisschen so einen Tisch aus irgendwelchen Materialien, die sie noch haben und ein Bild, was sie dann quer drauf legt und will plötzlich was spielen. Die Jungs haben doch bestimmt ein Spiel dabei.
Genau, und Justus guckt sich aber auch, ist halt eine Holzhütte, wie man das so kennt, ne? Viele Leute waren da und dementsprechend gibt es auch eine Menge Schnitzereien. Die guckt sich Justus schon mal so ein bisschen an und ich glaube, Thompson oder Osborn meinen auch so, was machst du denn da? Und also sie haben genau. Auch da ist schon wieder eine Menge Zündstoff irgendwie so drin und Justus so, brauche ich da etwa ihre Genehmigung, weil ich mir diese Schnitzereien angucke? Und da steht zum Beispiel dann so ein Liebesherz, L und S und darunter steht, Lorraine, ich hasse dich. Gut, Lorraine sagt, gibt viele Lorenz.
Gibt ja, aber nicht so viele Lorenz wie Kellys, also.
Ja, genau. Und irgendwie, dann will sie aber was spielen und versucht so ein bisschen abzulenken. Diese ganze Nummer gibt es auch im Hörspiel, wo da auch dieses zweite Einkrachen von der Hütte, das haben sie sich da auch mal weggekürzt.
Was auch vollkommen okay ist.
Ist okay. Ne?
Aber dieses Spiel braucht es im Buch zumindest, damit mal wieder eine Gelegenheit da ist, um zu schnüffeln, weil nämlich dann nicht alle spielen können.
Und es ist nämlich nur für vier Leute.
Genau.
Maximal.
Also das heißt immer, ein Fragezeichen ist immer mit am Tisch und die anderen beiden haben freie Bahn fast, ja. Weil also Justus ist der Erste, der spielt und Peter und Bob sollen sich mal im Zimmer von Osborn und Thompson umgucken, das natürlich abgeschlossen ist. Und Peter hat seine Dietriche dabei, geht auch rein und dann ist es aber so, dass schon beim Spielen, also Osborn und Thompson sind sich also überhaupt nicht grün und der Thompson unterstellt ja dem Osborn gleich, er hätte in seinen Sachen gewühlt und hätte
ja, weil die müssen sich ja ein Zimmer teilen.
Genau. Und er wäre später aus dem Zimmer gekommen und irgendwas hätte er da drin gemacht, aber der Osborn streitet das halt ab und Thompson sagt, nein, ich gehe jetzt nachgucken und sie haben doch schon abgeschlossen. Also der hat auch schon das Gefühl, dass auch Justus und die anderen da so ein bisschen schnüffeln wollen. Und Justus und sie versuchen es echt lange, die davon abzubringen, in dieses Zimmer zu gehen. Aber letztendlich gehen sie rein. Justus muss aber davon ausgehen, dass die immer noch drin sind, sich irgendwo unterm Bett versteckt haben. Und dann ist es eine ziemlich unangenehme Situation, ja. Also wo Justus denkt, die sind doch volle Kanne da. Die gucken in den Rucksäcken, sieht alles ganz okay aus. Ja, aber leuchten sie doch mal unters Bett. Und dann wird geguckt und dann erwartet schon Justus wirklich beim zweiten Bett, jetzt ist alles aus und will schon, oh, mir geht's nicht
Ich habe eine Herzattacke. Also
Justus steht da fest, sich ans Herz und sagt, oh, ich will Beklemmung und Herzattacke. Und der Osborn sagt, oh, ja, komm, kannst du hier mal knicken lassen hier. Und da ist aber keiner. Und Justus ist auch so selbst so überrascht, so, was, da auch nicht? Ja. Und dann haben sie es doch noch geschafft, die Jungs vorher schnell noch wieder zurück ins Zimmer zu rennen.
Also ja, das war eine ganz schöne, Peter kommt dann sehr gut geschauspielert aus seinem Zimmer und sagt, was ist denn hier für ein Lärm?
Ja, geil. Was ist hier los?
Da kann man da überhaupt nicht schlafen, was macht er denn hier? Also ja, das erinnerte mich auch so ein bisschen an den Kristallschädel, wo Peter und Bob ja auch in dem Zimmer in der Falle saßen und dann unterm Bett liegen mussten und entdeckt oder nicht entdeckt wurden. Und da musste ich auch nochmal, also unangenehme Situation.
Total.
Und ich war auch wieder bei Peter, der wird dann halt wieder so nach dem Motto, du hast doch deine Dietriche, guck doch mal. Und er so, ja, aber richtig ist es eigentlich nicht.
Nee,
er hat dann
noch
so eine moralische Diskussion mit Bob und Bob sagt, nee, das ist Prophylaxe.
Ja, genau, das sagt mein Zahnarzt auch immer. Ich weiß nicht, was der meint. Na,
ja, vorbeugend und Vorsorge.
Genau. Hammerhart. Genau. Nee, es ist wirklich, aber es ist eine tolle Szene. Gibt's im Hörspiel auch überhaupt nicht?
Nee, ist auch weg.
Aber ist im Buch sehr gut, ne? Weil man hat nochmal so diesen Schnüffelansatz und dann eben auch dieses fast erwischt werden, das macht ja immer ganz viel Spannung. Das ist ja super.
Und diese beiden wirklich hochaggressiven Männer, die ja sich entweder beide dauernd gegenseitig anfeinden oder nur rummeckern und pöbeln und sich misstrauen. Also es ist ja insgesamt eine sehr unangenehme Situation in dieser Hütte. Nicht nur, dass es auch gefährlich ist von außen, sondern auch drin ist jetzt nicht, ha, alles, wir sind jetzt eine Schicksalsgemeinschaft und müssen jetzt irgendwie gucken, wie wir klarkommen. Es ist wirklich schwer auszuhalten mit den Leuten da.
Richtig. Aber sie können sich dann so ein bisschen zurückziehen, haben auch einen interessanten Fund gemacht, wie dann das nächste Kapitel auch heißt. Und sie finden in Osborns Sachen eine Kamera mit Fotos von Walls Grab. Also der hat auch dieses Grab fotografiert. Und dann geht's aber jetzt darum, dass jetzt in dieser Nacht, das ist ja jetzt so, sag ich mal, die erste Nacht, die sie ja da bleiben und Lorraine den Geist ja rufen möchte, den treffen möchte. Und alle sind natürlich total angefixt, dem auch beizuwohnen, weil sie ja wissen wollen, was da passiert und ob da was passiert. Und alle sind quasi wach und lauern jetzt drauf, dass sie zu Werke geht.
Genau, und vorher hat Justus auch noch gesagt, es ist toll, dass du das mit der Kamera rausgefunden hast, Peter. Und jetzt wissen wir ja, was auf der Kamera drauf ist, aber die Kamera muss zurück. Sonst fliegt hier alles auf. Ach, ja, also stimmt, kriegt er direkt noch den Auftrag so, du musst noch mal in das Zimmer, du musst die Kamera noch mal wieder reinlegen. Und währenddessen erzählt, will Osborn auch noch ein bisschen mehr über den Tod von Lorenz Bruder halt wissen, was da genau so stimmt, war mit der Lawine. Und sie erzählt noch ein bisschen was vom Geist und so. Und auch da wird Peter fast wieder erwischt, weil auch Thompson so irgendwie denkt, da war doch irgendwas mit meiner Tasche. Aber dann kommt Peter rechtzeitig wieder und sagt, oh, ist kalt hier, ich habe mir mal einen Pulli geholt und so. Und genau. Und dann gehen sie halt dann irgendwann nach dem Abendessen alle ins Bett. Und Lorraine will den Geist rufen und Justus teilt schon mal Nachtwachen ein, weil das will er auf keinen Fall verpassen, da diese Anrufung von Walt.
Genau. Und es ist auch tatsächlich so, ich glaube, Bob schiebt die erste Nacht und dann weckt er die auch und sagt, hier, es geht los, da tut sich was. Genau. Und dann sind natürlich auch die anderen beiden Männer auf dem Plan, ne? Also
das
auf jeden
ist sehr
Fall der
schön.
Trevor.
Dass sie beide, da so, ne? Dass sie so an der Tür zum Wohnzimmer irgendwie horchen, weil sie schiebt da irgendwie Sachen rum und so und plötzlich merkt Peter so, da atmet mir doch einer in den Nacken und erst steht Osborn da und dann ist Thompson auch noch da und die sind halt auch neugierig und sie wollen dann halt da so ein bisschen zuhören und sie hören dann erst, wie Lorraine den Geist ruft und so und plötzlich hören sie halt auch eine Männerstimme.
Oh, das ist gruselig. Aber das ist Lorraine, die verstellt ihre Stimme. Ich mir denke, also im Hörspiel, ich sage, also wer so gut seine Stimme verstellen kann, Respekt, wer es könnte.
Nur
ja,
gespaltene
also wirklich
Persönlichkeit, man weiß es ja nicht, wer plötzlich wie seine Stimme verstellt und plötzlich Anzüge mit Katzenmasken hat.
Das haben sie bei, wenn ich an den Piloten denke, wo der ja wirklich dann diese gespaltene Persönlichkeit ja haben sollte, ne? Der hat ja dann auch keine andere Stimme, ne? Also der hat dann vielleicht einfach nur ein bisschen rauer gesprochen, ja? Oder so ein bisschen von seiner Intonation ein bisschen anders gewesen, aber seine Stimmfarbe war ja
gar nicht
gut, dass es der gleiche Mann war, die gleiche Person war quasi.
Wir aber wollen auf jeden Fall wissen, was los ist und Osborn hat direkt seine Kamera im Anschlag und will die Tür aufbrechen, die hat Lorraine aber schon mal blockiert und dann ist da irgendwie ein Gerumpel und Gemache und Lorraine sitzt dann da halt irgendwie mit diesem komischen Gaussmesser und einer Brille auf dem Kopf. Und ich denke auch nur, auch an der Stelle, so, es ist alles total übergriffig. So, lasst die Frau doch machen. So, das geht euch einfach nix an. Und zwar weder die Männer noch die Jungs eigentlich. Ja. So, ja, richtig. Eure Neugier, aber so, lasst die doch verrückt sein und ihren Bruder rufen. Aber müsst ihr da irgendwie Türen aufbrechen und Fotos von machen? Das geht euch nix an, finde ich.
Ja, absolut. Die sind da total übergriffig. Und auch die Männer da, die spinnt doch. Und aber auch Bob ist ja dann auch so, wo er sagt, also das ist wie, das kann ja nicht sein, dass sie dann sowas glaubt und sowas, gell? Und ich dann sage, ja, das könnt ihr ja alles finden, wie ihr wollt, aber lasst die doch einfach.
Naja, auf jeden Fall haben sie wohl den Geist verscheucht. So, das ist ja im Hörspiel auch so, dass da die Tür aufgebrochen wird und dann beruhigt man sich aber und man sagt, okay, dann gehen wir jetzt schlafen. Das war alles sehr anstrengend.
Ja, genau. Also Lorraine muss erstmal ins Bett und ich glaube, die anderen Männer machen sich auch los. Aber Justus hat schon mal gesehen, so irgendwie bei dem improvisierten Tisch, der stand doch vorhin noch ein bisschen anders. Und irgendwie, lass uns da mal drunter gucken. Und dann sind da auch so ein paar lose Bretter und dann können die eben auch da so eine Art Falltür öffnen und da.
Und sie finden noch ein silbernes Kettchen, was sich da irgendwie an den Dielenbrettern verfangen hat. Also so, das machen sie, nachdem die alle ins Bett gegangen sind und sie auch. Ja. Und dann sind sie aber wieder rausgeschlichen und machen das halt ganz heimlich. Auf jeden Fall haben wir unter der Hütte eine Falltür gefunden und einen, möglicherweise einen Geheimgang, aus dem es modrig kühl riecht.
So, und da erstmal runter, wa? Also dann sagen sie zwar auch, okay, wir gehen jetzt nicht gleich alle runter. Also Justus und Bob gehen erstmal runter und begucken sich das. Und dann ist es aber so, dass Peter ja nicht lange oben warten muss, weil der hört dann schon wieder irgendwelche Geräusche aus dem Zimmer kommen. Das klingt wie Osborn, glaube ich, ne? Der kommt da irgendwie raus.
Irgendeiner, der da wieder rauskommt.
Rausgestapft und
er macht schnell das Licht aus und springt selber rein, macht schnell die Falltür hinter sich zu. Da muss wahrscheinlich einfach nur einer aufs Klo, weil die Toilette natürlich, da muss man einmal durchs Wohnzimmer, ist halt blöd. Aber ich denke auch, schon den Moment vorher, dass Peter da sitzt und sagt, okay, ich warte jetzt hier eine halbe Stunde, wenn bis dahin nichts passiert ist oder die nicht wiederkommen, muss ich irgendwie Hilfe rufen. Und dann merkt er, die Taschenlampe wird schwächer. Und dann sitzt er und baumelt irgendwie mit den Beinen, sitzt er so an diesem Loch und dann macht er einfach mal die Lampe aus, um die Lampe zu schonen. Und ich denke so, und dann hört er halt die Geräusche und springt halt selber ins Loch und so.
Ja.
Wird auch nicht entdeckt, ist dann halt unten in diesem Tunnel und guckt sich so ein bisschen mit dem Rest von der Taschenlampe ein bisschen was an, aber er findet dann auch, glaube ich, Ausrüstungsgegenstände, die nach Schnapsbrennerei aussehen.
Genau.
War wohl so ein Gang aus der Goldgräberzeit. Er findet dann auch noch ein angebissenes Butterbrot da unten und merkt so, der Gang geht wohl in den Gletscher. Und ich, mein Erwachsenen-Ich, denkt so, seid ihr denn alle warm angezogen? Habt ihr euch
den Pulli dabei?
Den Pulli an. Wir sind im Gletscher, also naja, gut, ich glaube nicht, dass sie warm genug angezogen sind. Und dann zwischendurch
macht sie ihn warm.
Zwischendurch macht da Peter ja auch wieder die Lampe aus, weil es immer weniger wird, wo ich auch nur denke, da alleine irgendwie da im Dunkeln da rumtapsen.
Ja, furchtbar. Und vor allem sind Justus und Bob einfach mal nicht da.
Nee.
Die sind da gerade erst da rein und lassen die schon eine Weile dort, aber irgendwie findet er die nicht. Und dann geht's immer weiter und weiter und dann irgendwann wird er von denen so ein bisschen angeschubst, weil die denken, er ist jemand anders.
Genau.
Dann treffen sie sich aber auf jeden Fall wieder und er erklärt eben, warum er runtergekommen ist. Und dann dauert es auch nicht lange, da sehen sie wirklich einen Mann und der will aber dann abhauen und sie rennen dem irgendwie hinterher. Und dann ist es aber so, dass sie am Ende feststellen, dass es wie so ein Rundkurs ist. Also es gibt kein Ende, also es ist wie so ein Rundweg.
Ja.
Und dann stellt Peter dem ein Bein und sie haben ihn quasi erstmal gestellt, sage ich mal, den Mann.
Und der sagt, er sei ein Einsiedler, er wird da unter der Hütte schon länger leben und manchmal wäre halt Lorenzo nett und bringt ihm Essen, weil sie halt denkt, er ist der Geist von ihrem Bruder. Er selber kennt die aber nicht. So.
Genau.
Und
also sie erkennt ihn auch. Sie muss sich immer wegdrehen und so muss da was tragen, eine Augenbinde und er erscheint quasi nur als Stimme und sie stellt ihm halt Sachen hin und er nimmt die halt dann mit und genau.
Und er sagt,
wie heißt der?
Kenny Miller. Und
Kenny
ich denke nur, what the hell, the fuck. So, wir haben ja jetzt schon, dann gehe ich erstmal durch, wen haben wir denn da alles schon gehabt in dieser Hütte? Und ich denke, Kenny Miller, Eremit, das ist jetzt neu? Okay, noch einer.
Das ist also nicht der da schon mal Einsiedler war oder so. Obwohl, an den würde man als erstes denken, aber der hieß, glaube ich, anders. Ne? Das ist ja der jetzt den Lift betreibt oder
Enkel. Okay. Das war ja der sich damals noch bei der Kommunistenverfolgung da unten irgendwie versteckt hat. Dann war auch noch einer, der hatte sich da eine Zeit lang versteckt, weil der irgendwo in Afghanistan Amok gelaufen ist.
Ja, genau der. Ja, der
so einer war auch noch dabei und der hat sich dann eine Zeit lang da versteckt, weil irgendwie die Behörden hinter ihm her waren. Aber das scheint auf jeden Fall, wir haben jetzt Kenny Miller.
Jetzt haben wir Kenny Miller noch mit dabei.
Und ich denke, du lebst die ganze Zeit unter so einer Hütte ohne Licht. Naja, gut. Okay, egal. Die drei Fragezeichen stellen sich auch vor und berichten ja, dass noch Thompson und Osborn in der Hütte sind und sie ja eingeschlossen sind wegen Lawine und so.
Richtig.
Und Justus übernimmt jetzt mal und sagt, pass mal auf, wir gehen jetzt mal alle wecken. Muss mal Bewegung rein in die Geschichte.
Ja, jetzt zeigen wir mal, was hier Phase ist. Und er warnt noch und sagt, oh, das wird Lorraine das Herz brechen, wenn sie erfährt, dass ich gar nicht der Geist ihres Bruders bin. Ne?
Das ist so, Justus auch mal scheißegal.
Ja, geht hoch, die wecken alle und dann steht dieser Elefant im Raum. Also er versucht sich noch ein bisschen zu verstecken, aber sie sehen ihn dann auch alle gleich und sagen, hey, wer sind Sie denn?
Genau, Osborn hofft noch, dass es vielleicht unten einen Ausweg gibt nach draußen, aber Bob sagt, nö, gibt's nicht. Osborn will selber gerne mal gucken, aber bevor Osborn da runtersteigen kann, bringt Justus mal direkt die nächste kleine Bombe und sagt, ich hätte hier so ein Silberkettchen. Kennt das wer? Und Osborn sagt so, er war hier.
Ja, wer denn? Ja, Zampano, Mann.
Genau, er bekennt dann auch, er wäre gar kein Journalist, sondern er sei Detektiv und er würde einen ausgebrochenen Gefängnisinsassen suchen. Und Justus vermutet, ach, das kann doch nur Zampano gewesen sein, der ehemalige Sektenführer. Und Osborn sagt, genau. Und Lorraine weiß was. Und die sagt, naja, nach der Auflösung von der Sekte soll der irgendwelche Betrügereien begangen haben und deshalb kam er jetzt ins Gefängnis. Und Justus sagt, und Osborn sagt, genau. Er ist aber vor ein paar Wochen ausgebrochen. Und ich denke so, was ist an diesem Zampano eigentlich so wichtig, dass sich ein Detektiv wochenlang auf seine Fersen setzt, um ihn zu finden? Aber gut, Es ist ein Kinderhörspiel. Und Bob mutmaßt dann, ich glaube, Lorraine und Zampano hatten Liebesverhältnis.
Ja.
Im Hörspiel ist es Justus, der diese Vermutung aufstellt. Das ist aber schon der einzige Unterschied. Weil da sind halt zwei, da ist ein L und ein S und deshalb so. Und Lorraine sagt, naja gut, aber alle Frauen in der Gruppe, in der Sekte hatten mal was mit dem. Und als der dann weg war, haben wir auch alle Kontakte abgebrochen. Also eigentlich, nö. Und Osborn fragt dann wiederum Miller, den Einsiedler, was er so mitgekriegt hat. Der sagt, ich habe gar nichts mitgekriegt. Und Osborn beschreibt dann, dass Zampano eigentlich ins Ausland wollte, dafür aber neue Papiere brauchte und vorher nochmal hergekommen ist. Man weiß ja nicht, was da noch alles so gibt. Und sie hören wieder Geräusche. Da will nämlich jemand von außen in die Hütte.
In die Hütte, genau. Sie hören ein Kratzen, ein Winseln, ein Bellen. Und im Buch kommt sie relativ spät auf Snoopy. Also im Hörspiel erkennt sie ihn am Bellen schon etwas eher, die Lorraine. Dass nämlich der Snoopy sich gerade versucht, zu denen durchzugraben.
Ja.
Und das tatsächlich auch schafft, also bei dem einen Fenster, sodass sie das dann öffnen können. Und dann kann der kleine Hund rein.
Nee, der ist, glaube ich, relativ groß.
Ja, groß, ja, doch.
Er ist ein Lawinensuchhund. Das heißt, das ist halt eigentlich sein Job. Obwohl letztendlich, sie hatte ihn ja unten am Hotel gelassen. Naja, ob der Hund das jetzt so wirklich aus eigenem Antrieb unten vom Hotel den Skihang hoch bis dann in dieses Gebiet, naja, Kinderhörspiel.
Geschenkt.
Aber Snoopy schafft es dann, sie machen dann auch den Fensterladen, schaffen sie es dann auch mit Gewalt aufzubrechen. Und es ist auch süß, als Lorraine Snoopy erkennt, ruft sie genauso Snoopy, wie sie beim Walibar Flucky.
Ja, stimmt, ja, geil, stimmt, richtig. Das stimmt.
Der ist doch Flucky, der Wal, ne?
Der hieß Flucky, ja.
Flucky, ja, genau.
Genau. Ja, genau. Und dann begrüßt aber Snoopy nicht nur Lorraine, sondern der geht auch direkt gleich zu Kenny Miller. Und da ist doch klar, also Justus zumindest, feilschnell sagt er, ja, also so ein Hund, den kann man nicht bestechen. Also der sagt ja gleich, wenn er einen kennt und einen gut kennt. Und das ist ja eigentlich Walts Hund. Mhm. Ja, und damit ist ja klar, dass dann dieser Kenny Miller ja doch eigentlich Walt Duffy ist.
Okay, okay, jetzt das nächste Kapitel, das Geheimnis der Lawine. Okay, Lorraine gesteht auch, sie glaubt gar nicht an Geister und jetzt sollte Walt einfach mal so ein bisschen erzählen.
Genau, es war nämlich so, dass der Walt in der Hütte war und plötzlich von Ted Zampano überrascht wurde.
Genau, Zampano wollte halt kommen,
Der wollte seine Besitztümer, der wollte das alles, was der da in der Sekte, der hat ja mir alle ihre Besitztümer hingegeben, er hat natürlich alles behalten und ist nicht irgendwo feierlich verbrannt, wer weiß, was der da verbrannt hat. Auf jeden Fall hat er diese ganzen Besitztümer behalten und wollte die jetzt nach seinem Gefängnisausbruch wieder haben. Und jetzt ist aber das Problem, dass der Walt und das ganze Dorf diese ganzen Besitztümer schon ausgegeben haben für ihre Pistenrauben und ihrem anderen Gedöns, um sich das Dorf unter dem Gesichtspunkt, wir machen unser Dorf schöner, alles schon ausgegeben haben und es ist wirklich nichts mehr übrig. Und dann war der Zampano, warum ist denn der denn so geflüchtet? Also er hat auf ihn geschossen. Also auf den Walt, das hat versucht, ihn zu erschießen, ist dann abgehauen und ist dann in der Lawine umgekommen.
Die er selber ausgelöst hat.
Mhm. Ja, durch den Schuss, ne? Ja.
Genau, oder durch, dass er da hingefahren ist auf seinen Skiern. Auf jeden Fall ist Zampano tot, Duffy weiß nicht, was er anderes machen soll und deshalb gibt er sich als Toter aus und sie begraben Zampano in seinem Grab. Sehr praktisch, seine Schwester ist ja auch die Ärztin im Dorf, die kann da mit dem Totenschein alles fein machen. Ja, und letztendlich geht es also die ganze Zeit um Zampanos Schatz, schlussfolgert Justus halt auch. Also alleine, also da muss auch ordentlich, also da war wohl auch ein bisschen billiges Zeugs dabei. Also wenn mein Schmuck, wenn ich den hätte abgeben müssen bei so einer, wenn ich Mitglied einer Sekte wäre, da können sie nicht viel machen. Das ist irgendwie grün angelaufener Modeschmuck. Aber da war zum Beispiel auch eine Halskette einer Milliardärstochter und alleine davon hätten sie schon Lift bauen können. So.
Ja.
Ja, und irgendwie haben wir jetzt auch das Problem, sie mussten es nämlich vertuschen, weil die Zeitungen halt auch immer mal darüber berichtet haben, über den Ausbruch von Zampano. Und gleichzeitig steht da nicht nur was von der Beute, sondern auch von was von einem ausgebrochenen Knastkumpan, der auch noch unterwegs ist. Deshalb war diese ganze Vertuschungsnummer wohl unbedingt notwendig, meinen Walt und Lauren.
Genau, und Lauren sagt ja auch so zwinker, zwinker, der hatte noch einen Kumpanen, zwinker, zwinker, ja, was Justus ganz gut aufgreift, diesen Moment, ne, wo sie quasi den Hinweis gibt, da ist jemand, der sich wieder nicht als das ausgibt, was er ist, also die weiß das tatsächlich, ich weiß noch nicht woher, aber die gibt dem echt einen Hinweis.
Echt, dass das habe ich überlesen.
Dass er dann quasi auf den Osborn kommt, der quasi dann ihn die ganze Zeit gesucht hat. Ne?
Genau, das sagt ihm Justus auf den Kopf nämlich zu, dass er nämlich nicht Journalist ist, jetzt auch nicht Detektiv ist, sondern Banker, Betrüger und Zampanos Knastfreund und jetzt selber nach dem Schatz sucht. Und jetzt wird auch übrigens klar, an dem Abend, also Walt hat sich nicht immer in der Hütte versteckt, sondern überall so ein bisschen versteckt. Und an dem Abend, wo es dann, wo die drei Fragezeichen angekommen sind, hat halt jemand ja was am Grab gesucht. Das war wohl der Auslöser für Walt. Er muss sich verstecken und der ist dann nachts mit dem Lift Richtung Hütte gefahren. Das war also das, was die drei Fragezeichen gesehen haben. Und deshalb hat Joe auch nichts gesagt, sondern was von einem Geist erzählt, weil die hängen da ja alle mit drin.
Richtig, sehr gut.
So, und Osborn sagt, ja, stimmt, wir sind zusammen ausgebrochen, dann mussten wir aber getrennt weitermachen. Ich habe mich um die Papiere gekümmert und Zampano wollte den Schmuck holen. Und dann wollten wir uns wieder treffen und zusammen abhauen. Aber der kam nicht. So.
Richtig.
Und dann hat Osborn angefangen zu suchen, das dauert natürlich eine Zeit lang. Und jetzt hat er auch plötzlich ein Messer. Und außerdem lässt er auch eine Bombe platzen und meint so, passt mal auf. Wenn ihr nicht macht, was ich hier sage, dann ist deine Tochter Lorraine auch in Gefahr. So, da ist nämlich die Kelly, das ist nämlich deine und Zampanos Tochter.
Dum bum bum.
So, also im besten Seifenoper-Style und das wisst ihr nämlich auch nicht aus dem Hörspiel, das gibt's nämlich nur im Buch.
Richtig.
Und er sagt, muss noch
Zampano wie aus dem Gesicht geschnitten, ne? Deswegen hat er das gleich gesehen, der Osborn, weil er ja mit ihm lange Zeit im Gefängnis verbracht hat. Und betrug die dann auch noch mit, genau, und sagt, ich will jetzt den Schatz, aber es gibt ja nichts mehr, ich weiß ja nicht, was er will. Die haben ja schon gesagt, es ist alles ausgegeben.
Was sagen die, aber Teufel? Er glaubt, da muss noch was sein. Also, ihr habt doch nur einen Lift davon gekauft und eine Pistenraupe und so, da muss noch viel mehr sein, weil das waren ja Megaschätze, die hier abgegeben wurden. So.
Ja, richtig.
Und Duffy verrät dann, ja, stimmt, ist noch ein Rest da vom Schatz, liegt am Sockel vom Grab. Und dann wird's schwierig. Dann will nämlich Osborn, dass alle in den Geheimgang gehen. Lorraine steigt schon runter, Duffy steigt auch runter. Dann, und Osborn will denen dann auch noch ein bisschen Beine machen. Daraufhin meint Snoopy, er müsste sein Herrchen verteidigen, springt Osborn an. Die Männer fallen alle rumsdibums den Schacht runter. Der Fund springt hinterher und Justus sagt,
Klappe zu,
dicht machen.
Ja.
Ey, was? Moment, Lorraine und Duffy sind da unten und der Hund und Osborn mit einem Messer. Und er sagt, dicht machen und die fangen oben an, diese Falltür zuzunageln.
Zu nageln, ja. Da wird alles draufgelegt, was nur geht. Die nageln das zu und gehen.
Und ich denke mir, was? Die überlassen sich da unten gegen? Das kannst du doch nicht machen.
Ja, das ist krass. Also ich war auch echt überrascht und dachte, okay.
Also netterweise hören sie hören noch Stimmen von unten und denken, ach ja Gott, die haben sie alles gut überstanden, alles fein.
Keiner
und
ist aufs Messer gefallen, okay.
Genau, jetzt merken sie auch, Thompson ist plötzlich auch weg.
Ja.
So, scheinbar durch dieses Loch im Fenster, wo der Hund reingekommen ist, da ist er wohl auch abgehauen. Und die Jungs gehen dann auch raus und sagen, da, dann gehen wir jetzt mal die Polizei alarmieren. Draußen ist Nacht, dauert ja auch nur ewig. Und die hocken da unten, also so, da fand ich das schon, also, oder?
Nee, ging mir genauso. Ich fand es auch genauso merkwürdig und dachte, okay, die gehen jetzt echt aus der Situation raus und verlassen die Hütte, lassen die da unten eingesperrt mit zugenagelten, ne? Und dann müssen die ja auch wieder über diesen ganzen Berg. Und wie lange dauert das?
Und lösen noch vielleicht noch eine Lawine aus. Man weiß es halt nicht.
Richtig.
Und ich war auf jeden Fall sehr überrascht. Im Hörspiel ist es ein bisschen anders. Da ist es so, dass Justus die Bodenluke öffnet und sie Osborn reinwerfen und dann zumachen. Aber dann ist nur Osborn da unten.
Ja, so. Richtig. Da können ja welche in der Hütte bleiben, welche können Hilfe holen gehen. Und dann ist es alles irgendwie noch...
Genau. Eine und der schreit dann da unten rum, da geht's ihm gut. Aber so diese Nummer mit dicht machen, fand ich schon krass. Naja, auf jeden Fall ist es halt totaler Wahnsinn. Die laufen da ohne Taschenlampen, glaube ich.
Ja.
Die laufen da im Dunkeln rum im Lawinengebiet. Gut, sie haben noch ihre Jacken mitgenommen, liest man, glaube ich, noch. Aber ey, bitte macht das nicht. Und unten in dem Tunnel bringen die sich gegenseitig um und der Hund beißt auch noch alle irgendwie zu Hackfleisch. Also
ja.
Also bitte lauft in, also ja, es ist gefährlich und so, aber dann würde ich mal notfalls da oben halt sitzen bleiben und warten, bis es wenigstens hell wird, ist natürlich für die Geschichte.
Richtig.
Blöd, aber bitte nicht im Dunkeln da rumlaufen und das merkt man ja auch, während die da rumlaufen, die rutschen da den Hang runter, Justus verliert die letzte Taschenlampe.
Ja, richtig.
Das ist schon bei Licht, ist so Schotter und Gröll alles nicht von schlechten Eltern, aber im Dunkeln, das ist wirklich eine ziemliche Kamikaze-Aktion.
Ja, also war da auch sehr, sehr schockiert über den Ausgang. Auf jeden Fall sind sie dann unterwegs und finden dann irgendwann auch die Pistenraupe und wollen dann sagen, da können wir mit der ja weiterfahren, was ein ziemlich cleverer Unterfangen ist, keine
aber
Frage,
so
gell?
Zu diesem Wahnsinn, auch im Dunkeln mit so einer Pistenraupe, die hat noch Licht, aber ja, und Peter kann da alles fahren. Dann gucken sie halt, ne, ob sie irgendwie, wie sie das hinkriegen, zumal in diesem Dorf schließt ja keiner was ab und alle lassen Schlüssel stecken.
Richtig, aber sie kommen ja gar nicht so weiter einzusteigen, weil bevor sie reingehen, erwacht das Ding nämlich schon zu leben und sie werden angeblendet und das Ding fährt einfach mal original auf sie zu.
Ey, geil.
Und droht sie zu zermatschen.
Genau so. Die Raupe verfolgt sie und dann sagen sie, okay, wir müssen uns trennen, weil er kann uns nicht alle überfahren.
Ja, auch krass. Und aber dann wendet er und fährt dann wieder auf Bob zu. Und dann denkt er so, okay, das war's.
Jetzt. Ey, und rennen im Tiefschnee. Also ich könnte nicht, ich hätte einfach gesagt, ich bleibe jetzt hier stehen, ich bleibe jetzt hier liegen, das ist egal. Also von der Piste.
Die sind ja wirklich, du merkst ja auch richtig, wie entkräftet die sind, ne? Das steht ja auch richtig drin, ne? Die können nicht mehr, die sinken da ein in den Schnee, das ist kalt, das ist nass. Und die waren Skifahren, die werden schon irgendwie auch so, sag ich mal, hoffentlich Skikleidung angehackt haben. Also wenn die eine 3 Tage Skitour machen, dann hatten die Schneeanzüge.
Die haben einfach die ganze Zeit voll die Funktionsklamotten an.
Also wirklich, wenigstens einen Skianzug sollten sie anhaben, ne? Und aber trotzdem, wenn ich da trotzdem die ganze Zeit in diesem, und das ist, wiegt ja auch was, Schneeanzüge sind halt auch nicht gerade leicht, ne? Und da rumzustapfen in dem Schnee und wenn die dann vor allen Dingen, ja, also du musst ja eigentlich auch Skischuhe anhaben, wenn du Ski fährst, die werden sicherlich auch ihre Wechselschuhe mitgehabt haben, aber wenn die in diesen klobigen Skistiefeln.
Nee, ich glaube, die Skistiefel haben sie vorher schon ausgezogen.
Die haben sie, gell?
Da haben sie ihre dicken Schuhe angezogen, genau,
okay,
weil du
also
kannst ja
Winterschuhe.
Du kannst ja nicht wirklich in Skischuhen lange rumlaufen, die waren ja auch in der Hütte den ganzen Abend und so.
Genau. Ja, aber dann ist es ja noch ekliger. Also wenn ich noch nicht mal irgendwelche isolierten, klar, Winterschuhe sind vielleicht ein bisschen imprägniert, aber dann kalte Füße.
Siehst du, und guck mal, dein Mama, ich und mein Erwachsenen-Ich, wir sind schon voll on fire. Naja, auf jeden Fall. Plötzlich geht die Maschine aber plötzlich wieder aus, die Pistenraupe. Ja. Und super, Peter hat's geschafft. Er muss während die Pistenraupe da rumgelichtert ist er auf die Maschine geklettert, hat Thompson außer Gefecht gesetzt.
Ja.
Und den Schlüssel abgezogen.
Geil. Das ist wieder so ein super Peter-Helden-Moment, ja.
So. Und Justus sagt ihm so, der wollte doch nur den Rest vom Schatz holen, sagt er jetzt dem Thompson. Denn Thompson erklärt jetzt, okay, eigentlich bin ich ja hier der Detektiv und ich bin im Auftrag eines Sektenmitglieds unterwegs auf der Suche nach dem Schmuck. Deshalb bin ich eigentlich hier. Also von wegen, ich bin Vogelkundler, Geologe. Das war nur Hobby, genau. Aber hat dafür halt gereicht. Und eigentlich wollte, jetzt kommt auch noch raus, eigentlich wollte er wohl den Schatz nur für sich haben.
Na, eigentlich wollte er ihn zurückgeben, natürlich. Und dann, ja.
Aber wir nehmen mal an, dass Thompson den eigentlich für sich haben wollte.
Aber sicher.
Obwohl, damit kommt er doch auch nicht durch. Also egal. So, Bob klärt dann auch noch, dass es wohl Thompson gewesen war, der ihn im Büro von Joe überrascht und zur Seite gestoßen hat.
Ja.
Und jetzt kommt im Dunkeln natürlich auch noch Joe Petwin mit einem Motorschlitten. Der sucht nämlich den Hund. Weil der ist ihm ja weggelaufen. Und dann geht er den natürlich im Dunkeln suchen. Ist ja klar.
Klar.
Dann machen sie noch nette zusammenfassende Kommentare und sagen, ah ja, jetzt rufen wir mal Kotter an, der soll mal zum Aufräumen vorbeikommen. Und dann präsentieren sie noch ihre Visitenkarte und decken am Schluss auf, sie sind ja eigentlich auch Detektive. So. Und Thompson weiß jetzt auch, warum er die nicht gemocht hat. Naja.
Der Konkurrenz, ne?
So, Joe holt dann Hilfe für die Hütte. Dann wird alles aufgeräumt. Kelly erfährt was über ihre Herkunft. Die machen ihre Tour nicht mehr weiter, fahren dafür ein bisschen Ski und dann fahren sie heim. So.
Ja, und nehmen die Kelly noch mit, weil die mal ein bisschen ein paar Tage Urlaub am Meer braucht.
Ja, genau. Und war wohl ein bisschen viel gerade mit diesen ganzen Eröffnungen zu Hause. Und dann, Bob sagt dann noch, dann nehmen wir sie mit zum Ort ihrer Träume. Und dann ist das Buch zu Ende. Es gibt keinen Abschlusslacher in dem Sinne. Noch nicht mal einen schlechten, es gibt einfach gar keinen.
Ja.
Und ich bin auch enttäuscht. Also wenigstens einen schlechten Lacher hätte ich am Schluss so. Es ist auch so, puh, das geht dann alles so, ja, ratzefatze. Gut.
Der Erzähler kriegt die letzten Worte.
Ja, der Erzähler genauso wie im Hörspiel übrigens auch. Obwohl, da ist es ja noch so, da sind ja alle aus der Hütte raus. Da müssen wir, genau. Alle sind aus der Hütte raus, bis auf Osborn, der sitzt noch unten im Schacht. Sie hören die Pistenraupe, da kommt dann Joe, also die ganzen Pistenraupen, wir verfolgen dich mit Thompson, das haben sie sich geklemmt. Ja. Joe kommt dann, macht auf sich aufmerksam und er ist verwirrt, bekommt da die Visitenkarte von den drei Fragezeichen. Thompson hat da, der läuft einfach nur mit, also der wollte nicht noch im Hörspiel den Schatz, der kommt dann einfach mit und darf ein bisschen mitlachen. Sie hoffen dann alles bei Burgern und dreifacher Pommes erklären zu können. Und Lorraine und Thompson lachen mit. Das wäre eigentlich, finde ich, da hätte man aus dem Hörspiel rausgehen können, weil da ist ja irgendwie so, finde ich okay, was dann noch im Einzelnen noch hinten passiert. Das kommt dann am nächsten Tag, darf der Erzähler das noch erzählen. Osborn muss wieder ins Gefängnis, klar. Die Polizisten kümmern sich ums Dorf. Matt wadert alles richtig mit, wir beerdigen hier mal einen Toten und so. Muss ein Gericht entscheiden. Und das ist der letzte Satz, das muss dann ein Gericht entscheiden. Und damit gehen wir dann raus.
Ja,
aus dem Hörspiel. Also ich wäre dann, glaube ich, dramaturgisch wirklich bei der dreifachen Pommes erzählen wir euch, was jetzt hier genau Sache war.
Das hätte dann auch gereicht, ne?
So allerdings.
Hahaha.
Also ich bin mit dem...
Oder die Kelly hätte noch mal auch einen Auftritt gekriegt, auch im Hörspiel meinetwegen, ne? Oder sie hätten sie dann mitgenommen, hätten da noch mal irgendeinen Flachs gemacht, ne?
Okay, aus einem anderen Grund hätten sie ja mitnehmen können, weil im Hörspiel wissen wir ja nicht, dass sie
nö, aber ich quasi das kann sagen, ich will aus der Einöde mal raus, ich habe jetzt hier keinen Bock mehr auf diesen kleinen Bumsladen.
Mal ein
hier.
Paar nette Jungs nach... kennenlernen am Strand und
richtig,
so.
Richtig.
Also wir hätten da noch Ideen für einen etwas locker leichteren Schluss. Also ich war ja letztens immer mit den Gags am Schluss teilweise sehr unzufrieden, aber wenn so gar keiner kommt.
Ist auch schade, aber ich musste auch gleich an dich denken, weil ich dachte, na, das
und
ist doch
ich
nicht,
wollte ja auch manchmal schon, dass es am Ende alles nochmal richtig aufgedröselt wird, aber jetzt wurde es hier alles am Schluss noch so aufgedröselt und das macht mir aber auch nicht zufrieden.
Nee, weil ja eigentlich alles schon klar war. Ich eigentlich, meine, klar, dass natürlich der jetzt in den Knast geht und so, ja, das ist aber, kann man sich aber auch dann noch denken.
Ja.
Ne? Also, dass der Osborn jetzt dann zur Rechenschaft gezogen wird. Klar. Ne? Und beim Rest muss natürlich geguckt werden, ja, ist klar, Leichen hier unter falschen Namen begraben und
naja, aber Schatz gefunden. Wie gesagt, müssen da vielleicht wirklich die Gerichte.
Ja, aber das
kann man. Aber sie haben es ja freiwillig abgegeben und ach, naja, das ist ja auch letztendlich egal. So.
Ja, richtig.
Das
weiße Grab.
Also ich sag mal, das ist eine Kriminalgeschichte, die sehr vollgepackt ist mit so viel Geschichten. Und ich finde ja, bis auf den Hund ist auch keiner so richtig sympathisch.
Ja.
Alle spielen falsch, alle haben irgendeine, also letztendlich haben wir wieder eine korrupte kleine Gemeinschaft in dem Dorf.
Mhm.
Alle wollen den Schmuck. Alles ist sehr, in sehr kurzer Zeit geht das da ab. Also ich glaube, von dem Zeitpunkt, wo sie ankommen, bis, weiß nicht, anderthalb Tage oder so.
Ja. Ja.
Sehr actionreich. Also das auf jeden Fall, gerade wenn die Naturgewalten kommen und wenn die Lawine runterkommt und so, das ist schon actionreich. Aber ich kann dir gar nicht sagen, ob ich es jetzt mag oder nicht.
Es ist also so ein bisschen in der Schwebe. Oder gar nicht zu greifen.
Also am Schluss war ich einfach nur froh, weil es war einfach so viel mit wer, was, wo. Also ich bin Also richtig geflasht hat mich das Buch nicht. Ich bin irgendwie unentschieden.
Also ich muss sagen, ich hatte das auch anders in Erinnerung.
Ja,
also ich weiß, total. Dass ich das Weiße Grab gehört hatte vor ein paar Jahren und wirklich super fand. Aber ich glaube, da hat mich beim Hörspiel die Atmosphäre gepackt. Also das hat eher durch seine Atmosphäre bestochen, durch die Musik und diese Lawine und diese Gefahr, da jetzt eingeschlossen zu sein und so. Die Story an sich, die hat mich da gar nicht so interessiert, obwohl ich die natürlich auch irgendwo spannend fand, dass sie da was vertuscht haben, dass es aber so umfangreich war, war mir gar nicht mehr bewusst, ne? Und dass dann so viele, ja eigentlich bin ich Naturforscher, aber eine Journalist und dann bin ich aber Detektiv und dann bin ich aber doch Verbrecher. Also diese vielen Masken, die dann so in einer Person quasi fallen, das war mir gar nicht bewusst, dass das so viel war und eigentlich jeder auch ein falsches Spiel getrieben hat. Und das Buch ist natürlich noch mal ausführlicher an sich. Das hat sich gut gelesen. Also ich fand jetzt nicht, dass ich irgendwie mal hatte so, oh, das war jetzt langweilige Passage oder da musste man sich durchkämpfen oder so. Das ging eigentlich relativ straight gut zu lesen. Diese Extra-Szenen waren auch okay. Ja, aber ich glaube, das, was mich am meisten immer fasziniert hat, war die Atmosphäre. Und das ist tatsächlich auch beim Buch wahrscheinlich so.
Ja.
Also es ist auch nicht so, dass ich es eins zu den Besten zähle, aber auch nicht zu den Schlechten. Es ist halt wirklich so ein Mittelding.
Ja. Vielleicht ist es genau das. Also ich war vielleicht jetzt auch klar, ich habe das Buch natürlich, jetzt war es natürlich eine Vorgabe, es auch zu lesen, mir Notizen zu machen. Und es passierte halt so viel, dass ich halt, es war doch mal anders, da stand so und da haben wir das noch vergessen und da haben wir das noch vergessen. Ich glaube, wenn man es einfach so runterliest, liest sich's viel flüssiger. Ja. Ich habe es ja auch gehört und es in gute Erinnerung gehabt, aber ich glaube, es ist ein paar Jahre her, ich habe es nur einmal gehört und in meinem Gehirn sind da so gute Reste geblieben. Also ich wusste noch Bruder und Schwester und einer versteckt sich und es ist was mit dem Geist. Das kann ja nicht ein zweiter, anderer Fall gewesen sein. Und so wie es sich dann dargestellt hat, ich so, daran kann ich überhaupt nicht mehr erinnern. Aber ich muss sagen, das, was sie weggelassen haben, fand ich gut weggelassen und gekürzt.
Ja, fand ich
und
auch.
Also ich fand ja die Nummer, dass Kelly Lorenz Tochter ist, fand ich halt eine Nummer zu weit gedreht. So.
Ja, hätte ehrlich nicht gesagt, sein müssen.
Nee, vor allen Dingen, dann denke ich mir so, was? Und Kelly hat dann einfach Lorraine hat ihre Tochter einfach so abgegeben und hat gesagt, so, ne, so der Joe, der kümmert sich hier eh um alles, kümmert er sich auch noch mal ein bisschen ums Kind. So. Das war mir noch eine Nummer zu weit.
Ja, da weiß man gar nicht die Verhältnisse. Also hat die jetzt ist der Joe jetzt eigentlich ihr Mann und hat sie mit dem Zampano nur eine Affäre gehabt und das Kind ist entstanden und sie hatte quasi ihrem Mann das Kind dann untergejubelt? Oder sind die dann danach erst zusammengekommen und sie hat ihn als ihren Stiefvater und weiß gar nicht, wer ihr Vater eigentlich ursprünglich war? Weiß man alles nicht.
Also du meinst, Lorraine und Joe sind zusammen?
Das hatte ich schon gedacht.
Ach so. Okay.
Also wenn das jetzt ihre Tochter ist und sie sagt, das ist mein Vater, also das wissen wir ja von Kelly, dass der Joe ihr Vater ist.
Ich dachte, Kelly würde alleine bei ihrem Vater leben.
Das hätte auch bis dahin auch passen können. Aber wenn jetzt der Neville es jetzt aufmacht, dass das Lorenz Tochter ist, dann muss man
ja davon
ausgehen,
ich habe so gedacht, ich trage dieses Kind aus, so, und dann gebe ich es dem Joe.
Und dass die Kelly gar nicht weiß, dass es ihre Mutter ist?
Nee.
Ob wäre auch eine Idee. Wär auch eine Idee.
Oh Gott, ich habe schon wieder viel zu weit gedacht.
Aber dann hätte der ja auch, durchaus möglich. Und das weiß man ja alles nicht. Also das ist ja, er kann nicht so ein Fass aufmachen, ohne dass er da noch irgendwelche Zusammenhänge macht. Also hätte einfach nicht sein müssen. Also warum noch das auch noch bringen? Also das war so eigentlich so, das Guten noch zu viel irgendwie. Ne?
Okay.
Das hätte es nicht gebraucht.
Und wir haben, ihr kennt es ja nicht, ihr habt ja nur, wenn überhaupt, das Hörspiel gehört und da kommt ja Kelly vor,
geschenkt.
Aber nicht als Tochter. Okay.
Richtig.
Okay, ja. Also da finde ich das Hörspiel fast sogar noch ein bisschen besser, weil es ein bisschen, auch dass Thompson nicht noch so eine extra Schleife kriegt sondern einfach dabei
war
mir
ist. War auch zu viel und dass sie einfach von der Hütte auch weggehen alle und die da unten lassen.
Ja.
Das fand ich im Buch doch, also das fand ich nicht gut gelöst. Das fand ich im Hörspiel besser gelöst.
Ja,
das ist
fand
das erste
ich auch.
Mal.
Den Bösewicht schubsen wir rein, dann machen wir dicht. So.
Genau.
Und dann
richtig.
Ist der da erstmal ja außer, ne, dann ist der keine Gefahr mehr für uns. Der
richtig.
Kommt ja
einer
auch nicht
setzt
raus.
Sich drauf und die anderen gehen los und holen Hilfe und ein paar bleiben dort, ne? Also so nämlich. Und
so macht man das mit einem Mumien-Sarkophag und so macht man das auch mit so einer Falltür.
Richtig. Nee, aber das ist das erste Mal, dass wir, glaube ich, so einen Fall haben, wo wir sagen, hat das Hörspiel besser gelöst als das Buch.
Mhm.
Wo wir doch oft sagen, oh, schade, dass das weggekürzt wurde, das fehlt ein bisschen an der Erklärung oder so. Es ist ja diesmal Zu viel und hätte es nicht gebraucht. Dann wäre das Minninger-Buch besser gewesen, weil dann gibt's nicht mehr. So.
Allerdings.
da war ich nämlich auch von Höhenangst enttäuscht gewesen. Das habe ich mir dann unbedingt als Buch auch nochmal geholt, weil ich dachte, oh, da gibt's bestimmt noch mehr Szenen. Und dann, ja, Minninger halt, ne?
Tja, ich will ja nicht sagen, ich hätte es dir gleich gesagt. Ich weiß es ja auch
Hätte ich
nicht,
vorher aber. Wissen müssen. Da gab's aber unseren schönen Podcast noch nicht.
Also ich muss auch sagen, auch das tut mir im Hörspiel ein bisschen gut, dass das mit den Streitereien ein bisschen weniger ist, weil das ist ja fast das erste, die drei Viertel des Buches ist ja nur puh.
Ja.
Dass sie sich die ganze Zeit irgendwie an die Köppe wollen, das fand ich dann auch beim Lesen ein bisschen schwierig. Bei den drei Fragezeichen finde ich, also Justus gibt mir im ersten Drittel halt mega auf den Sack mit seinem ganzen Ich bestimme hier alles. Das verliert sich nachher ein bisschen. Das finde ich dann ganz, ganz okay.
Ja.
Und Peter hat sich's halt ausgedacht und ist halt die ganze Zeit wie immer so ein bisschen anti, weil er will ja gar nicht in Schwierigkeiten geraten.
Ja.
Auch das wird nachher ein bisschen weniger, spätestens als er dann nachher so in die Rucksäcke gucken soll und so. Und Bob ist halt so der Angepasste wie immer. So.
Ja. Also sie nehmen ihre Rollen schon ganz gut ein, ne, muss man ja wirklich sagen, ne? Also das ist halt so, wie sie halt auch angelegt sind, ne? Kriegen sie da auch ihre Rolle, ne? Und aber geil, dass Justus da echt mit seinem kleinen Trick eben nicht Erfolg hat, sondern da so ein bisschen vorgeführt wird. Das ist so mein kleines Highlight auch, ne?
Das
so,
ist richtig.
Das finde ich echt super. Ja, ansonsten ist jetzt keiner, der so besonders jetzt hervorsticht oder so. Also ich finde, sie haben alle eine sehr ausgeglichene Rollenverteilung. Also es ist jetzt keiner, also Justus, der jetzt sich nachts ins Bett legt und sagt, ich weiß alles, sondern es ist eigentlich ein sehr ausgeklügeltes, gemeinschaftliches. Die beiden recherchieren in dem Zimmer. Justus kombiniert aus den ganzen Sachen, die so alle sagen. Bob hat das Buch, ne? Also es ist ein sehr, sehr schönes Zusammenspiel in der ganzen Deduktion. Ja.
Das stimmt. Und diese, dass man alle so auf einen engen Ort zusammenpfercht und bringt. Ich glaube, jetzt aus dem Abstand sehe ich sogar noch etwas wohlwollender. Also, aber da, weil ich glaube, ich hatte einfach so viele Details und zwischendurch so Unlogiken, die sich aber ausgelöst haben, also auch die Suche nach dem Geist und ne, dass du denkst, so ein Eremit, der sitzt da die ganze Zeit in so einem Gletscher. Nee, das ist doch auch nicht schön. So, ja, der war ja nur kurzfristig da unten, weil diese ganze Geistergeschichte war ja nur, eigentlich wollte Lorraine ihrem Bruder ja, der sich da versteckt hat, einfach nur was zu essen und was zu trinken bringen. Und dass dann plötzlich hinter ihr die Hütte voll ist und dann noch die Lawine kommt, das konnte sie ja nicht ahnen. Und deshalb muss ich ja sagen, hat sie noch ganz gut improvisiert.
Ja, wollte gerade sagen, aber das muss sie ja dann trotzdem schon irgendwie für alle Fälle, falls mal jemand kommt, ja schon irgendwo ja geplant haben. Sonst hätte sie diesen Gaussmesser nicht dabei gehabt. Oder hätte nicht schon vorher. Aber das haben die sich, glaube ich, als Strategie sowieso schon zurechtgelegt, für alle Touristen, die mal kommen, von dieser Geistergeschichte zu erzählen, weil ja auch der
Joe
vielleicht damit
ja auch erzählt.
Ja, das ist bestimmt der Geist vom Weißen Grab. Und das haben die sich schon so als echt, das ist richtig ausgeklügelter, geiler Scheiß eigentlich.
Eigentlich,
sich das schon vorher so zu überlegen und zu sagen, okay, mit Geistern kriegst du die Leute immer, ne? Und gerade an so einem geschichtsträchtigen Ort, was der Walt Duffy ja auch gut rausgestellt hat, indem er ja das Buch darüber geschrieben hat, was da alles nun schon an Esoterik da vorhanden war, Sekte, Indianer und hast du nicht gesehen, ne? Und das ist eigentlich ziemlich clever. Ja.
Ja, sie mussten ja, also wenn man schon so was Großes aufmacht mit, da ist einer tot und wir beerdigen Falschen und so, dann drehst du ja und wir teilen den Schatz.
Ja.
Da musst du dir ja schon irgendwas, wenn doch mal einer Fragen stellt, schon was überlegen.
Ja.
Von daher ist es schon ganz gut. Obwohl, auch da denke ich, aber da hat ja natürlich dieses ganze Lügengebilde halt immer schon so ein Problem, so. Dann lass doch die Behörden ermitteln, ob du da wirklich in Knast, die müssen dir erstmal das Gegenteil beweisen.
Richtig.
So.
Ja.
Und ne, dass er irgendwie für den Tod von Zampano verantwortlich ist, also das hätte man erstmal beweisen müssen.
Ich wollte gerade sagen, und dann gerade in so einem Unfallgebiet, ne, wo du sagst, er ist von einer Lawine verschüttet worden, ja. Also hä? Solange der nicht irgendwelche anderen noch Einschusswunden gehabt hätte oder Einstichwunden oder irgendwas, dann ist der Lawinentod so. Und dann müssen sie ihm erst, wie gesagt, erstmal nachweisen, dass er.
Und der kann nichts mehr erzählen.
Ist. Das kann man doch keinem, genau. Also wie willst du denn das nachweisen? Das ist ja halt diese pure Angst davor, tatsächlich dann dann, dass einem nicht geglaubt wird, aber dann macht man so einen Zampano. Ja, und ja, also das ist schwierig, ja.
Gut. Ja, gut. Also zwischendurch habe ich mir auch dran geschrieben, es ist einfach unfassbar viel konstruiert. Aber ja, vielleicht mit so, wenn ich jetzt noch mal einen Schritt zurück tue, sagen wir so, die Fälle, die danach gekommen sind, das ist ja jetzt Fall 201 beziehungsweise 202 als Hörspiel. Also da gab es wesentlich schwächere Hörspiele, die danach kamen. Und da bin ich dann fast wieder versöhnt. Und was du halt sagst, ja, die Atmosphäre und diese Naturgewalten und diese Gefahr, die die ganze Zeit halt mitschwelt, plus so ein bisschen haben wir ja auch noch Geistererscheinungen und so.
Ja.
Und an vielen Stellen durchaus spannend gemacht. Also zum Beispiel hier hörst du ein Kratzen und da unten im Dunkeln und wer läuft denn da rum und so. Ja, doch, ist eigentlich ein gutes. Also ich glaube mittlerweile, wo ich jetzt eben noch so unentschieden war, doch.
Es klettert wieder ein Stückchen auf.
Es steigt ein bisschen.
Sehr schön. Nee, cool. Ich finde es schön, dass wir es besprochen haben, weil es irgendwo auch dazugehört. Und ich glaube, viele kennen das auch. Und ich glaube, ich bin gespannt, was jetzt die Reaktionen sind von euch, wenn ihr jetzt unsere Folge euch angehört habt oder auch jetzt wusstet, was wir jetzt besprechen, wie da die Reaktionen so sind, ob ihr es auf dem Schirm habt oder nicht und was euch dran gefällt oder nicht.
Ne? Oder also vielleicht hattet ihr es auch teilweise falsch auf dem Schirm, wie wir beide, ja, mit so einer Resterinnerung. Und deshalb war das auch beim Lesen ganz spannend, weil das Buch war für mich sehr unbekannt und wie gesagt, ich hatte ja nur so Reste. Und dann ist plötzlich der Schluss ganz anders und plötzlich ja hier noch eine Enthüllung und da noch eine Entwicklung. Und dass das Hörspiel halt anders ist als das Buch, fand ich dann auf jeden Fall fürs Analysieren nochmal ganz spannend.
Absolut. Ne? Also sagt uns gerne, was ihr davon haltet und wie ihr das empfunden habt. Könnt uns gerne über Instagram und über YouTube und über E-Mail unter dgdb@freenet.de gerne eure Meinungen zukommen lassen zum Weißen Grab und generell. Falls ihr noch Anregungen, Wünsche, Lob habt, gerne immer her damit.
Und wir hoffen, ihr kommt damit gut durch den September. Und wir freuen uns, wenn wir uns im Oktober wieder hören mit unserer neuen Folge. Denn
wir
lesen
auch
den
nächsten
Fall.